Und darauf wollte ich eigentlich als nächstes auch hinaus. Thilo, hast du denn irgendwie so eine Erinnerung an ein Konzert oder ein Konzert, wo die Erinnerung einfach, wo du dich immer daran erinnern kannst, einfach weil irgendwas Besonderes passiert ist?
Warte mal, du hast mich gefragt, ob ich die Erinnerung an etwas habe, an das ich mich nicht erinnern kann.
Nein, ich habe dich gefragt, ob du ein Konzert hast, wo...
Da sag ich, nö.
Hallo, liebe Freunde draußen und in der weiten Welt. Kerngeschäft, Folge 18. Wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder da, um euch das aktuelle Album eurer Lieblingsband zu versauen. Wir sind hier, um uns in endlosen alte Mann-Geschichten zu verlieren. Und wir sind wieder hier, um mit euch über Eskimo Cowboy zu reden, weil wir anscheinend seit mehreren Folgen kein anderes Thema mehr finden, außer Eskimo Cowboy. mit mir sind hier meine, die wohl kantigsten Handlanger, wenn es darum geht, anderen Leuten den Musikgeschmack zu vermiesen. der liebe Mike und der liebe Thilo. Hallo Jungs.
Moin.
Hallo.
Thilo, bist du schon heiß drauf oder hast du schon keinen Bock mehr nach der Begrüßung?
Ich freue mich, euch zu sehen. Das ist verrückt.
Das ist,
Wir haben heute...
Außerordentlich nett von
dir. Wir haben heute, also ich habe mich eh den halben Tag gefreut, euch zu sehen. Also nur den halben, weil ich die andere Hälfte einfach unterwegs war und nicht so viel Kapazitäten hatte, an euch zu denken. Aber dann in der anderen Tageshälfte, wo dieses Treffen immer näher rückte. Mann, oh Mann, da war ich verzückt. Also toll. Und jetzt sehe ich euch auch noch, das ist Wahnsinn. Wir haben nämlich unsere Kameras mal eingeschaltet.
Wahnsinn, ne?
Genau, wir müssen das mal hier gerade festhalten für die zuhören. Also ihr müsst euch so vorstellen, wir haben bis jetzt immer ohne Kameras aufgenommen. Sprich, wir haben uns eigentlich gar nicht gesehen, sondern nur gehört. Deswegen sind wir uns auch immer ins Wort gefallen, weil keiner wusste, wann er anfangen soll zu reden.
Wusstet ihr?
Aber jetzt haben wir uns beschlossen, wir sind jetzt alle so schön mittlerweile, dass wir uns jetzt einfach die Kameras mit
anschauen. Absolut, es hat optische Veränderungen gegeben. Mike ist nämlich rot gefärbt jetzt.
Ja, tatsächlich. Das ist ein bisschen unvorteilhaft für mich hier in diesem Licht.
Alles gut. Das sieht keiner.
Was ich erzählen wollte, es gibt Leute, die wirklich davon ausgehen, dass wir den Podcast immer in Witten im Studio aufnehmen.
Nee, ernsthaft jetzt? Hast du das schon mal?
Ist mir jetzt erzählt worden. Nee, Leute, sorry. Wäre cool, machen wir aber nicht. Wir sitzen richtig erbärmlich, jeder bei sich zu Hause.
Nee. Wir schwitzen zu Hause. Also Wenn wir schwitzen, schwitzen wir zu Hause und nicht in Witten.
Aber Lin, wie fühlst du dich denn jetzt nach unserem ersten kleinen Shitstorm, den wir letzte Tage erlebt haben? Oder den du erlebt hast nach deinem
Ja, Zitat? Nein, ich finde das gut, ne? Ich finde das gut, dass ich auch einfach mal nochmal Kante zeigen darf und dass das auch dann so auf rege Diskussion gestoßen ist. Tatsächlich, Facebook mag mich anscheinend lieber. Da habe ich viel Zustimmung bekommen, was die Aussage zu Holding Absence und Architects war.
Weil da nur noch die Erwachsenen sind.
Ach so, natürlich, stimmt. Ja, und auf Instagram habe ich halt von so einer Jungstruppe, von so ein paar Bros eine Truppe bekommen. Ist aber alles gut. Jeder hat seine Meinung. Ich bin denen auch nicht böse. Grüße gehen raus an die Jungs da unter dem Instagram-Post.
Mein Lieblingskommentar, war auf jeden Fall irgendwie, wir erhaschen uns Interaktion dadurch, dass wir Architects im Quote vorkommen lassen. So habe ich es verstanden. Und wenn wir Architects nicht da stehen gehabt hätten, hätten wir nur 3 Kommentare gehabt. Und ich habe das gelesen und dachte mir, Dicker, 3? Gar keinen. So wie immer.
ey, da sind wir ganz ehrlich.
Ich muss aber auch sagen, die Social Media Netiquette würde verbietet es ja. Aber in dem Moment, als ich so gelesen habe, dass die Leute so den Lin ein bisschen angegangen sind in seiner Meinung, bin ich direkt wie so ein, also vor meinem geistigen Auge
wie
so
ein besoffener
Typ auf so einer Party, der so richtig, der richtig in so eine Truppe, die gerade so ein bisschen Stress anfängt, einfach das so reinspringt und wahllos jemanden aufs Gesicht hauen will. So von wegen, ach, der Lin, aber ich dachte, wie dumm
du hättest kommt dich das? Von Lin und mir zurückhalten lassen und die ganze Zeit geschrien, halt mich zurück, halt mich zurück.
Ja, unweigerlich hätte ich dann den Schlag abbekommen. Wahrscheinlich.
Nee, war schön. Aber Leute, gerne immer her mit eurer Meinung, auch wenn ihr gegen uns seid.
Genau.
Möglicherweise sind wir dann auch gegen euch.
Ich meine, wenn die Jungs jetzt wirklich zuhören und das hier hören, dann haben wir schon alles erreicht, was wir erreichen wollten.
Ja, eben. Schöne Grüße an euch.
Mehr wollen wir gar nicht.
Ja, und genau. Wir dürfen.
Und viel Spaß mit Architect.
Wir dürfen in der Post-Production, müssen wir daran denken, irgendwie in den Quote Architects einzubauen. Weil sonst kriegen wir wieder nur 3 Kommentare.
Ja, unbedingt, stimmt. Ja.
Ey, und die Leute können sich freuen, denn heute werden wir mit Sicherheit wieder über die Architects sprechen.
Meinst du?
Ja, voll. Nein, und man muss ja auch klarstellen, ne, ich wiederhole das jetzt einfach gerne nochmal, wir freuen uns total darüber, wenn irgendeine Form von Interaktion stattfindet.
Genau.
Aufgrund dieser Quotes. Und die wählen wir ja auch natürlich ein bisschen bewusst so aus, dass sie vielleicht eine gewisse Interaktion in welche Richtung auch immer provozieren. Denn genau so funktioniert Internet. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Und deswegen, egal welcher Meinung ihr seid und ob die nicht unserer entspricht, cool, dass ihr euch äußert und wir darüber interagieren können.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Und möchte mal geschwind in unsere kleine Folge ein bisschen einsteigen. Wir haben ein tolles Thema vor uns, aber vorher möchte ich ganz gerne auf die neuen Releases eingehen, die heute gedroppt sind. Wir haben, bei uns ist jetzt gerade Freitag, ihr, wenn ihr das hört, ist Mittwoch, haben mal geguckt und unsere Release-Radars und Veröffentlichungslisten sind wieder gespickt mit ein paar Schätzen. Und vielleicht, Mike, hast du, fang einfach mal an, hast du heute einen Schatz gefunden, was eine neue Veröffentlichung angeht?
Ja, in der Tat. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich eine sehr verstörende Musikvideo-Reihenfolge erlebt. Ich habe nämlich mir zunächst einmal das neue Don Brocco-Video angeguckt.
Sehr gut.
Don Brocco haben nämlich letzte Tage interessanterweise ihren kompletten Instagram-Kanal zugekleistert mit David Beckham-Bildern. David Beckham, wer ihn nicht mehr kennt, einer der talentiertesten englischen Fußballspieler der 90er und 2000er. 90er Jahre.
Das ist doch der Mann von Posh Spice, Tilo? Oder?
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Was? Ist das ein 90s Boy? Ja, oder? Ja, klar. Wie auch immer. Der Song heißt auf jeden Fall Manchester Super Reds Number One Fan. Ist ein sehr verstörendes Video mit ganz vielen David Beckhams und Dinosauriern und Star Trek Anleihen.
Laserstrahlen.
Danach, ja. Laserstrahlen. Aber auch ein cooler Song, muss ich sagen.
Ja.
Danach habe ich mir das Eskimo Callboy Video angeguckt mit den 257ern. die nämlich Hyper Hyper gecovert haben. Da gehen wir sofort, glaube ich, auch noch mal drauf ein.
Ja, ja.
Ich habe aber danach nämlich auch noch mal das Ganze mit Sascha angeguckt. Und dann war ich halt völlig lost.
Also verstörender Freitag für dich, ja? Verstörender Release-Freitag.
Ja, aber ey, aber ohne Scheiß, ne? Heute ist richtig viel rausgekommen, glaube ich.
Also, ja, heute ist gut was passiert.
Heftig, oder? Also ich glaube, Caliban haben ein neues Album.
Genau. Nee, eine EP war das. Eine EP ist das.
War das eine EP? Okay.
Genau.
Fear Factory haben was Neues rausgebracht. Mhm. Devil Wears Prada haben einen neuen Song. August Burns Red haben einen neuen Song. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, überall reinzuhören. Aber es ist gut was los gewesen, Leute.
Ja. Born of Osiris hat einen neuen Song. Chunk No Captain Chunk hat einen neuen Song rausgeholt. Die gibt's ja schon ewig nicht mehr. Die haben ja ewig nichts mehr von denen zu hören und sind wieder da und ich bin jetzt einfach mal so frei und dränge mich vor, Thilo. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja aktuell so ein bisschen ein Problem damit, alt zu werden. Bei mir bahnt sich so langsam dieses Coming-of-Age-Quarter-Life-Crisis an. Das haben wir schon mal in einer Folge gehabt. Und
Deswegen dieser krasse
Genau.
Deswegen genau. Der optische Imagewechsel.
Die Typveränderung quasi. Ich habe mich mal von About You beraten
lassen. Danke, das war das Wort, was ich jetzt ganz umständlich umgangen habe, weil es mir nicht eingefallen ist.
Ja, habe ich hier fast
gedacht. Aber ob es jetzt wirklich blond sein musste?
Ja, vielleicht war das auch einfach zu kurz, eine Kurzschlussreaktion. Ne? Nein, aber was ich ganz ehrlich sagen
muss. Also die Implantate stören mich.
Die Implantate stören mich. Ja, vielleicht hätte auch der Nasenring nicht noch doch so groß sein sollen, aber ist auch.
Das ist nicht mehr mein Lin.
Nee. Das ist nicht mehr dein Lin, ja. Nein, ich habe so eine leichte Quarter-Life-Crisis, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und bei mir geht's ja auch auf E30 zu, aber ich mache ja niemandem was vor. Und lustigerweise kamen in dieser und letzter Woche zwei Songs, also jeweils ein Song raus, der das ganz gut beschreiben kann. Also einmal von Chunk No Captain Chunk, die haben irgendwie so ein Feeling, dass die so diese Teenage-Angst, die du aber irgendwie Ende 20 auch noch mal hast anscheinend, noch mal wunderbar transportieren können, dass du so merkst, so, bist halt auch nicht mehr der Jüngste. Und die liefern so quasi den perfekten Soundtrack dafür. Und was ich sehr lustig finde, also auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite auch irgendwie lustig, wie sie damit umgehen. Bowling for Soup haben letzte Woche, glaube ich, einen neuen Song rausgehauen. Mhm. Getting Old Sucks heißt der. Super geiles Video und auch die Themen, die sie da ansprechen. Ich meine, die sind auch schon mittlerweile in ihren 40ern, ne? Die gehen alle, glaube ich, gut auf die 50 zu. Sind ja auch so Pop-Punk-Urgesteine. Fand ich eigentlich ganz lustig, weil der mir einfach so durch Zufall auf YouTube begegnet ist und kann ich auch nur jedem wärmstens ans Herz legen, den halt mit Video zu gucken, weil da haben sich wirklich Mühe mitgegeben und sind sehr privat geworden. Thilo, du möchtest nochmal, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass wir Architects gerne für was anderes nutzen, aber der Kern der Quote war ja eigentlich eine andere Band. Und ich hatte dich ja letzte Folge aufgefordert, mal reinzuhören in das neue Album von Holy in Absence. Was sagst du denn dazu, jetzt wo du es gehört hast?
Ja, wir machen hier mal wieder den Follow-up zur letzten Folge. Ihr habt ja so geschwärmt und ich hatte es noch nicht gehört zum damaligen Zeitpunkt, habe das aber wirklich dann auch direkt nachgeholt und würde alles unterschreiben, was ihr gesagt habt und finde es wirklich, wirklich gut. Also ich höre es sehr viel seitdem. Es wäre mein Chorwurm tatsächlich auch seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben.
Ach, cool,
wirklich starke, gut geschriebene Songs, die mich emotional genau da anfassen, wo es sich gut anfühlt.
Wunderbar. Also anders sollte Musik gar nicht sein. Die sollen sich genau da anfassen, wo es sich wunderbar anfühlt.
Das musste ich ergänzend einfach auch nochmal loswerden. Das war mein Anliegen. Da auch nochmal zu unterstreichen, dass das eine gute Platte ist. Und für mich auch so ein absoluter Hoffnungsschimmer in diesem eher mauen Frühjahr.
Ich finde, das sind jetzt drei Stimmen für Holding Absence und drei Stimmen gegen Architects. Ich finde, die Sache ist ganz klar. Die Leute in den Instagram-Kommentaren können mich mal. Nein, Spaß natürlich. Ja, wenn ihr natürlich, liebe Hörer, wenn ihr natürlich up-to-date bleiben wollt, was neue Releases angeht, wir haben eine nette kleine Morecore-Playliste auf Spotify. Mike, du kannst mir sicher helfen, wie die offiziell heißt.
Boah.
Ich glaube, New Release is Friday oder sowas. Ne? New Neuveröffentlichung, keine Ahnung. Versucht einfach mal nach morecore.de bei Spotify, da findet ihr das ganz, ganz schnell. Da haben wir ein paar wunderbare Playlists zusammengestellt, unter anderem halt auch unsere Playlists für die neuen Veröffentlichungen. Und da bleibt ihr immer up to date, was gerade rausgekommen ist, was gerade aktuell hip ist. Und vielleicht entdeckt ihr auch neue Bands. Die haben ja immer wieder so kleine Juwelen dazwischen, die man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Gut.
Morecore Hot and Heavy.
Hot and Heavy. Nice.
Set the name.
Alles klar, vielen Dank. Set the name. Wir bleiben bei Mike. Mike, du machst heute unsere Kuriosität und hast was ganz Besonderes mitgebracht für uns beide. Mm. Für uns alle.
Boah, Wahnsinn. Man meint ja, in diesen Tagen passiert jetzt nicht allzu viel außerhalb des vielleicht Fußballuniversums, wo vielleicht noch was passiert und außerhalb der Pandemie, Schmandemie. Aber Anfang der Woche gab es so ein Ding, da hat in unserem Team-Chat gab es so ein Screenshot auf einmal. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich jetzt Namen nennen möchte. Ich tue es jetzt erstmal nicht. Eine Band aus Norddeutschland hatte das Cover-Artwork ihrer neuen Single veröffentlicht.
Ja.
Und was halt sehr interessant war, dass man dieses Cover irgendwo schon mal gesehen hatte.
Bei Architects oder so.
Oder so. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Die Band OS oder so, ich weiß es wirklich nicht, hatte halt für die Single Er lebt, einen Astronauten in eine Kirche gestellt. Dieser Astronaut guckt nach rechts Richtung Licht. Und also keine Ahnung. Das Problem dabei ist halt, dass die Architects vor wenigen Wochen halt ein Cover rausgehauen haben zu ihrer neuen Platte For Those That Wish To Exist, wo halt ein Astronaut in der Kirche steht, nach rechts schaut und ihm das Licht quasi ins Gesicht fällt. Also es ist halt genau dasselbe. Es ist genau dieselbe Bildkomposition.
Nur halt bei Wish bestellt, ne? Ja.
Nur halt bei Wish bestellt. Naja, das Ding ist halt, die ersten Kommentare kamen dann natürlich, ließen nicht lange auf sich warten, von wegen, da würden Architects aber nicht begeistert sein. Der Videograf oder Fotograf, wie auch immer, der auch Teil der Band ist, das ist ein Duo, ich glaube, die machen irgendwas zwischen Pop und Rap. Und der halt dafür verantwortlich ist, hat dann die Leute im ersten Moment halt darauf angesprochen, ob sie ihm nicht eine Privatnachricht schreiben können, damit sie das halt privat ausdiskutieren können. Das haben die Leute natürlich keinen Bock drauf gehabt. Die allermeisten haben halt gesagt so, yo, Leute, sorry, aber ihr klaut halt hier offensichtlich ein Cover oder ein Artwork. Das ist nicht cool. Sorry. Und das ist dann relativ schnell eskaliert auf beiden Channels, so wie ich das mitbekommen habe. Kommentare wurden gelöscht, Posts wurden auch wieder gelöscht und ich habe Eier wurden geworfen. Ich in der Nacht drüber geschlafen. Am nächsten Morgen kamen dann auch schon die ersten internationalen Reaktionen. Der Drummer von Stray From The Path hat dann das besagte Artwork von der Band gepostet mit dem oder getweetet mit dem Post dazu: For those that wish.com to exist. Fantastisch, fasst es super zusammen. Und ich habe es dann nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, dann ist es halt relativ hässlich geworden. Viele Leute wurden dann wirklich ausfällig und haben halt unter dem Stichwort Cybermobbing halt die Band hart angegangen, was halt auch absolut nicht okay ist. So dass die Band halt im Endeffekt nachher ein Statement geschrieben hat dazu und dann halt gesagt haben, ja, wir haben uns halt inspirieren lassen und wir wussten, dass das halt von den Architects auch, dass es das gab und so. Aber wir waren halt irgendwie bei Pinterest und haben uns da dann weiter inspirieren lassen und haben dann halt beschlossen, dass das halt irgendwie so cool wird. Was ich auch ein bisschen lächerlich fand. Ja, also letztendlich deren Argument dafür, dieses Cover einfach eins zu eins zu kopieren, und das ist es einfach. Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, es ist eine Kopie, ist halt, dass man das ja ohnehin auch überall schon so macht. Also dann wurden halt Vergleiche gezogen zu die Beastie Boys und Eminem. Eminem, der auf seinem Kamikaze-Album quasi eine Hommage zu dem License to Ill von den Beastie Boys halt gemacht hat, weil das Cover halt daran angelehnt ist und so weiter. Und das ja auch schon so gibt, ne, dass Leute halt Sachen kopieren oder halt Schriftarten oder wie auch immer wiederverwenden und so weiter. Das Problem dabei ist aber, dass zum Beispiel Eminem sich hier bei einem Cover bedient, das halt sehr viele Jahre vorher veröffentlicht wurde, nicht quasi im mehr oder minder selben Monat. So, also man schwimmt hier quasi auf der Welle einer sehr bekannten Band, bedient sich offensichtlich den Elementen. Also wenn man jetzt gesagt hätte, komm, wir wollen auch einen Astronauten nehmen, dann setzt man den von mir aus in die Kirche und fotografiert den von vorne oder so. Aber genau denselben Bildausschnitt zu wählen, finde ich halt nur lächerlich und frech. Und da können die mir erzählen, was sie wollen. Und der Dan von den Architects hat auch dazu gepostet, dass bitte die Fans diese Band in Ruhe lassen sollen, weil die wären eh klein und würden kein Geld damit verdienen und so weiter. Das ist quasi Quintessenz des Ganzen. Mhm. Unterschreibe ich komplett. Aber Leute, wir können halt nicht anfangen, nur deswegen Sachen trotzdem einfach stumpf zu kopieren. Und das hat die Band so gemacht. Ich habe mir das Musikvideo vorhin angeguckt. Im Grunde, in meinen Augen, hat der Text und so hat wenig damit zu tun, dass man das so hätte machen müssen, wie man es gemacht hat. Man hat gewusst, dass man
da wären Optionen da gewesen.
Es wäre eine Option da, man hätte was anderes machen können, in meinen Augen. Definitiv. Man hat es in Kauf genommen. Sehr viele Leute fanden es doof. Die Band hat nichts dadurch gewonnen. Instagram-Follower oder so sind nicht groß dazugekommen, nur viel Hate dagegen, und das hätte man sich sparen können. Und mich würde das jetzt nicht positiv beeinflussen, jetzt in die Band reinzuhören, zu sagen, boah, die finde ich jetzt geil, die möchte ich unterstützen. Ganz im Gegenteil, ich würde eher sagen, meide ich, finde ich doof.
Ja.
Ich habe mir den Song, wie gesagt, kurz angehört, war ganz nett, aber fand ich etwas unglücklich. Würde sehr gerne auch die Meinung der Zuschauer, falls ihr das Ganze mitbekommen habt, ich weiß nicht, in welchem Kosmos das wirklich rumgegangen ist, ob das so groß war oder ob einfach nur ausgewählte Gruppierungen inklusive Architects-Fans das mitbekommen haben. Aber falls ihr davon mitbekommen habt und eine Meinung dazu habt, dann gerne auch dazu mal eure Meinung äußern. Wie gesagt, ich fand es ganz dämlich von der Band und ich sehe da auch keinen Punkt, der mich überzeugt, warum man das hätte so machen sollen, wie sie es gemacht haben.
Ja.
Ich würde da gerne einen Tipp formulieren. Das,
nur zu, gerne.
Mein Tipp wäre, also wenn man dann ja auch schon relativierend äußert, dass man nur eine kleine unbekannte Band aus Norddeutschland, glaube ich, sei, dann denke ich mir, Leute, dann macht euch ja von außen auch niemand Druck, schnell zu releasen. Also dann nutzt doch einfach die Zeit, euch selber was auszudenken.
Ja, eben. Also zumal sie das ja auch selber umgesetzt haben. Ja. Der Typ ist doch selber der Fotograf gewesen. Also ganz im Ernst, du hast doch niemanden damit engagiert. Also
vielleicht
wenn du
ist
die
es
Kamera
aber auch ein
Promo-Move, so.
Leute. Die werden Klicks kriegen auf das Video. Das werden
sie ja, sollen sie halt
und
kriegen,
mehr,
aber sorry. So.
Aber sorry, ey. Also ich bin kein Fan von, also nee, finde ich auch nicht cool.
Was mir sauer aufstößt, natürlich ist es ganz, ganz gemeiner Klau oder eine Idee, die gestohlen worden ist. Und das ist sehr offensichtlich. Selbst der Farbraum des Bildes ist halt sehr, sehr ähnlich. Und die Farbkomposition ist sehr, sehr ähnlich an das, was die Architects mit ihrem Albumcover gemacht haben. Deshalb finde ich das halt schon heftig. Wäre es jetzt ein ganz anderes Farbzusammensetzung, die ein bisschen vielleicht kräftiger wäre oder farbenfroher, könnte man das irgendwie anders argumentieren vielleicht noch.
Ja, dann ein ganz anderes Bild muss
ja,
ich
ja, einfach. Klar, klar. Mein Gott. Ne? Aber es also, ist halt das Ding. Und ich finde halt, was mir wirklich sauer aufstößt, und das ist mir halt dadurch auch gefallen, weil ich habe halt diesen Post von dem Straight from the Path Schlagzeug halt direkt gefunden, auch gesehen und auch bei uns ins Team so rein, in den Team-Chat reingepostet. Und ich habe mir auch die Kommentare angeguckt. Also da ist halt alles so. Diverse Mitglieder von großen Bands haben sich natürlich dann mit draus drüber ausgelassen. Es war ja schon der Running Gag oder der größte Witz an der ganzen Sache für die war es ja schon, dass die Band ausgerechnet wieder aus Deutschland kommt. Deutschland hat sowieso ein sehr schwieriges Verhältnis. Also die Fans, die Musiker zu Fans ist so ein schwieriges Verhältnis, weil einerseits sind die gerne in Deutschland wegen den ganzen Nettigkeiten, die wir hier machen. Also wir gehen sehr gut mit unseren Künstlern und den ausländischen Künstlern um. Andererseits sind wir deutschen Fans halt manchmal ein bisschen anstrengend. Und das sagen die auch sehr offen. Und dementsprechend ist natürlich der Lacher groß gewesen auf Twitter unter diesen Kommentaren und sowas. Und also unter anderem Sänger von Counterparts war mit dabei. Der Drummer von der Bassist von Every Time I Die. Und also es waren ein paar große Namen dabei. Und ich finde es dann immer schade, weil sowas fällt auf eine ganze Szene halt zurück. Und muss ja nicht sein. Also muss ja wirklich nicht sein, finde ich. Also
nee, also ehrlich, also vor allen Dingen der Fotograf oder welche Rolle auch immer er in der Band ja auch noch hat, der hat auch was drauf. Also was ich so an anderen Sachen gesehen habe, da habe ich nur gedacht, Digga, du kannst doch super fotografieren. Das Bild, was er geschossen hat, ist jetzt eigentlich auch nicht schlecht. Aber wenn du doch weißt, wie du fotografieren kannst, dann mach doch einfach was anderes.
Ja, klar.
Und dann zu sagen, ich habe das bei Pinterest, habe mich da inspirieren lassen. Ey, komm on.
Finde ich halt geil.
Also wirklich. Wir reden ja auch nicht von Samplen oder was auch immer, oder ne? Oder einen Tribute-Zahlen oder so. Ja. Weil die Band hat ja effektiv mit Architects nichts zu tun. Da gibt's keine Überschneidung oder irgendwas. Ja. Riech ich mich wieder auf.
Ey. Ein bisschen Futter noch für unsere Lieblingsmenschen, VerschwörungstheoretikerInnen. Wenn man bei dem CD-Cover, also bei dem Cover, bei dem Bild dieser Band, wenn man da ganz genau oben rechts in das Fenster guckt, so Kirchenfenster sind, also das Fenster, durch das das Licht bricht. Kirchenfenster sind ja meistens sehr, sehr malerisch gestaltet, ne? So Glasmalerei. Wenn man da ganz genau hinguckt, ne, dann ist das ein Mosaik. Und zwar das Porträt von Sam Carter. Guck mal ganz genau hin.
Mit einem Krönchen auf, oder was?
Der Metalcore Deep State, würde ich sagen.
Lasst euch nicht verarschen, Leute. Wacht auf.
Ja, aber Astronauten scheinen gerade eh ein Ding zu sein. Ich habe das immer mal wieder gesehen. Ich habe das auch vor wenigen Jahren habe ich schon Musikvideos mit Astronauten gesehen. Das ist offen und jetzt nicht hier bei Sido und Andreas Burani, sondern das ist so ein Ding, was immer mal wieder auftaucht. Ich weiß nicht, ob das gerade popkulturell einfach so ein Ding ist durch, weiß ich nicht, Interstellar und andere Filme. Aber offensichtlich sind wir gerade wieder ziemlich abgespaced unterwegs.
Ich heb ab. Ja, auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation, die wir da gerade hatten, muss man auch wirklich mal so sagen. Wir wollen der Band natürlich nichts Böses und hoffen, dass sie trotzdem irgendwie ihren Weg beschreiten werden, trotzdem halt dumm gelaufen, kann man nichts anderes zu sagen. Mike, vielen Dank für diese wirklich kuriose Kuriosität. auf dass uns sowas nochmal erspart bleibt.
Ja, vor allen Dingen bitte bei, also Leute, wenn ihr wirklich solche Sachen generell seht oder das Internet, haltet es wenigstens einigermaßen positiv. Also hört auf, die Leute irgendwie direkt so persönlich anzugehen, weil das geht, so geht's halt auch nicht. Also ich fand's auch doof, aber man beleidigt dann halt auch nicht direkt wieder Leute und so.
Das ist richtig,
so, genau. Damit wir uns da nicht falsch verstehen.
Genau. Gut, Jungs, dann jetzt mal Tacheles zu unserem heutigen Hauptthema. Heute quälen wir unsere Zuhörer, indem wir alte Erinnerungen wieder bringen und sie vielleicht sogar ein bisschen traurig stimmen, dass es aktuell nicht geht. Wir sprechen heute über Live-Konzerte. Über Live-Shows.
Was über,
ist das? Genau. Nach fast anderthalb Jahren ist es vielleicht ein bisschen schwierig, sich
das vorzustellen. Wieder eine Folge über Scheiß von früher.
Ja, Scheiß von früher, genau. Ich sehe es auch schon kommen, wenn wir gleich wieder unsere alte Männergeschichten auspacken. Aber Tilo, du hast doch schon letzte Folge. Wir machen wieder die Brücke zur letzten Folge. Haben wir doch drüber gesprochen, hat der Mike so wunderbar eingeleitet und hat doch gefragt, wann du das letzte Mal auf dem Konzert warst. Das war hier Silverstein, richtig? Richtig. Und dann haben wir auch ein bisschen drüber gequatscht. Wie viel weißt du noch davon? Kannst du ein bisschen den Tag ein bisschen oder den Abend ein bisschen beschreiben? So drumherum, nicht nur das Konzert an sich? Einfach um mal wieder so ein Feeling für Konzerte zu
bekommen. Das ist bei dem Beispiel. Ja, ich habe witzigerweise noch mit einer Freundin drüber gesprochen, ist auch gar nicht so lange her, witzigerweise, dass man so die letzten Konzerte, hätte man gewusst, dass danach so lange nichts kommt, einfach viel bewusster wahrgenommen hätte. Ne? Und nicht so, boah, ich bin eigentlich super müde und habe gar keinen Bock hier zu sein, aber ich habe ja das Ticket geholt, so, ne?
Ja.
So. Silverstein ist jetzt ein schwieriges Beispiel, weil der Tag einfach cool war. Wir hatten ja das Interview mit dem Sänger noch für Morcore TV. Deswegen habe ich tatsächlich sehr sehr präsente Erinnerungen an den Tag. Ich glaube, das Beispiel ist jetzt gar nicht so repräsentativ. Es war dann aber schon so, dass ich da auch abends, auch da wäre ich mehr am Start gewesen, wenn ich gewusst hätte, dass danach so lange nichts kommt. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Aber bei Silverstein, da gröle ich ja auch mit wie so ein 15-jähriges
Vorpubertäres. Das können wir ja, das können wir ja schon mal festhalten für so ein typisches Live-Konzert-Feeling. Einfach am nächsten Tag super heiser zu sein, wenn man irgendwie bei seiner Lieblingsband die ganze Zeit mitschreit.
Heiser und verkatert.
Heiser und verkatert. Mike, weißt du denn, wann dein letztes Konzert war? Hast du das noch so am Schirm?
Ja, also das letzte Konzert, was ich besucht habe, war Royal Republic mit Support von Blackout Problems in Köln.
In Köln auch, oder nicht?
Ja. Ach krass. Ja, im Palladium war das. Ich habe danach, also ich glaube, das war im Dezember 2019 und danach irgendwie im Januar oder Februar habe ich meine eigenen Band noch im AZ in Mülheim gespielt.
Ja.
Wer es kennt,
lustiger
ist
Laden.
Ist ganz nett.
Ist ganz
nett. Aber ja, das Royal Republic Konzert war auf jeden Fall auch ein gutes. Aber auch eine Band, wo ich jetzt sagen, also so gut ich die auch fand, eine Band, wo ich jetzt nicht sagen würde, ach, das ist, also gut, dass das dann die letzte Band war, die ich jetzt live gesehen habe. Also da hätte ich dann doch gerne irgendwie was anderes noch gehabt, hätte ich es gewusst.
Irgendwie kannst du irgendwie so ein bisschen das Feeling noch beschreiben. Ich meine, es ist jetzt schwierig, ne? Aber ich möchte ja die Leute so ein bisschen wieder dahin bekommen. Also, keiner weiß ja mehr, wie nach anderthalb Jahren, wie so Konzerte so sind. Was ist das überhaupt?
Ja, aber ohne Witz, das ist ja wirklich so. Also das ist ja ein Gefühl, also da habe ich letzte Tage noch drüber nachgedacht. Stell dir mal vor, du würdest jetzt morgen wieder auf ein Konzert gehen können, so ganz normal. Weiß nicht, MTC in Köln, packt, ne? Und du würdest dich da in diese Menge reinwuseln. Also ich würde wahrscheinlich sofort ausflippen und Platzangst kriegen und alles. Und eigentlich bin ich da nicht so.
Ja.
Aber ja, boah, das Gefühl. Voll. Also Royal Republic ist ja ohnehin so eine Partyband, die ist ja auch eine von diesen Bands, die sehr gerne auf Festivals spielen und dann, ob man sie kennt oder nicht, halt einfach jeden mitreißen kann. Und das war an dem Abend halt auch so. Ich kannte halt eigentlich, glaube ich, nur ein oder zwei Songs und hatte aber echt Spaß meines Lebens. So, weil es halt ein richtig, richtig cooler, ausgelassener Abend war. Blackout Problems, auch eine tolle deutsche Band vor allen Dingen, auch mit guter politischer Meinung und so. Also eine, die man sich wirklich auch geben sollte, finde ich. Haben halt auch sehr gut eingeheizt und so weiter. Und war ein schönes Ding, war ich mit meiner Freundin, mit meinem besten Freund. Wir drei, ich weiß leider nicht mehr so richtig genau, was so irgendwie, wie wir da hingekommen sind und so, aber ich kann mich halt auf jeden Fall noch sehr gut an das Konzert erinnern.
Ja, ja. Also es ist natürlich auch, wenn man jetzt rückblickend so betrachtet, was man noch so behält von solchen Konzerten, im Hinblick auf das, was wir ja aktuell oder woran wir uns erhalten müssen, tatsächlich aktuell, total surreal, ne? Also könnt ihr euch könnt ihr das greifen, dieses, wie man auf Konzerten teilweise mit, ich sag jetzt mal, Hygiene und Körperkontakt und all den ganzen Quatsch umgegangen ist und jetzt sind wir in Corona und du denkst dir so, boah, kriegst du Panik, wenn du darüber nachdenkst, würde jetzt passieren,
ja,
wenn du,
voll,
wie du
voll.
Auch schon meintest. So dieses, keine Ahnung, allein schon der Bierbecher, den du von dem Barmann dann dahingestellt bekommst, du hast das ja einfach getrunken. Ja. Aber wer sagt dir denn, dass das auch vernünftig gespürt worden ist? Also jetzt keine, ich will jetzt keine Value unterstellen, aber dieses, ne, so, und jetzt denkst du darüber nach, nicht so, pff.
Weißt du was, ich habe eigentlich eine relativ interessante Geschichte, die mich jetzt gerade so wieder einholt, wenn ich mal so drüber nachdenke. 2009 ging ja die Schweinegrippe um.
Ja.
Und ich war kurz vorher, ich hatte die Schweinegrippe, ich bin halt auf einem Local-Konzert zusammengebrochen. Ich wusste nicht, dass ich es habe, aber ich hatte es halt.
Okay.
Und das war irgendwie so, wir sind da hingefahren, irgendwo bei Münster und bin dann halt quasi an dem Abend ging es mir auf einmal von Minute zu Minute schlechter. Und dann musste ich ja mit dem Notarzt dann halt ins Krankenhaus gebracht werden. Das war richtig übel.
Okay.
Und also ich hatte wirklich Todesangst, also nicht übertrieben, also richtig heftig. Und ich bin aber Tage vorher, also wenige Tage vorher, waren Bring Me the Horizon mit A Day to Remember und August Burns Red in Köln in der Essigfabrik. Und ich vermute einfach mal, dass ich mich da irgendwo möglicherweise angesteckt habe, weil das war so das Konzert oder das war so ein Happening grob mit ganz vielen Menschen vorher noch. Und ich meine, das wusste ich ja im Nachhinein, aber ich bin ja trotzdem nachher dann nicht mit dem Wissen irgendwie auf Konzerte danach gegangen, von wegen, fuck, ich könnte mich jetzt hier irgendwie anstecken oder so. Sondern war hier halt immer wieder ganz normal drauf. Vielleicht eine Sache, die man mitnehmen kann, aus Hoffnung für die Zukunft, ne?
Ja.
Also, dass man dieses Gefühl, diese Bedrücktheit oder was auch immer, dass das vielleicht wieder weggeht. Aber ja, tatsächlich habe ich mich auf so einem Konzert anscheinend mal angesteckt. Also das war voll uncool, wenn ich mal so drüber nachdenke.
Nein, ich meine, alleine schon, wenn du überlegst, das habe ich jetzt auch mit ein paar Freunden, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt mit ein paar Leuten schon besprochen, die genau diese Situation, ich meine, jetzt über das ganze Corona-Jahr, jetzt mal abgesehen von Corona selber, waren wenig Leute krank. Ne? Also man merkt ja schon, dass diese ganzen Maßnahmen in irgendeiner Weise ihren Nutzen und ihren Sinn haben. Und wenn es nur darum geht, eine Grippe zu verhindern. Was ich aber dann wiederum viel erschreckender oder besorgniserregend finde, wenn du überlegst, was du, wie gesagt, alles schon auf Konzerten mitgemacht hast und was du da tust. Wenn du dir zum Beispiel im Klo einen Wasserhahn teilst, um da Wasser zu trinken oder so eine Scheiße, ja? Weil dir das Wasser und das Getränke halt, die Getränke halt zu teuer sind an der Bar. Keine Ahnung. Es ist halt schon krass, wenn man darüber nachdenkt. Aber Mike, das ist cool. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es das eine schöne Erinnerung ist, die du da getragen hast, aber es ist ja eine Erinnerung, die du mit den Konzerten oder mit den Konzerten ein bisschen verbindest. Und darauf wollte ich eigentlich als nächstes auch hinaus. Thilo, hast du denn irgendwie so eine Erinnerung an ein Konzert oder ein Konzert, wo die Erinnerung einfach, wo du dich immer daran erinnern kannst, einfach weil irgendwas Besonderes passiert ist?
Warte mal, du hast mich gefragt, ob ich die Erinnerung an etwas habe, an das ich mich nicht erinnern kann.
Nein, ich habe dich gefragt, ob du ein Konzert hast, wo...
Da sag ich, nö.
Ich habe dich gefragt, ob du ein Konzert hast, wo...
Weißt
du,
was das so Tolle ist, Lin? Jetzt sehe ich erstmal, wie abgefuckt du immer bist.
Ja, ich bin... Die Augen verdrehe ich öfters. Nein, aber ich wollte von dir wissen, ob du irgendwie eine super krasse Erinnerung an irgendein Konzert hattest. Also ein Konzert, wo du sagst, das ist da werde ich auch in Jahren noch zurückdenken, weil das einfach so heftig war oder so einzigartig und so besonders war. Hast du sowas? Gibt's da so ein Konzert für dich?
Also so ein bestes Konzert, so, also.
Ja, kann auch ein richtig beschissenes Konzert sein oder was richtig Lustiges. Es kann alles gewesen sein. Hauptsache, es bleibt im Kopf.
Also beschissen war Vainstream 2006, da hat mir nämlich jemand einfach in die Fresse getreten, das war sehr unangenehm.
Oh Gott.
Bei welcher Band? Das,
weiß ich nicht mehr. Das ist als Brillenträger halt immer doppelt unangenehm.
Ja.
Und ist auch in einer Rauferei gemündet, will ich mal behaupten. ja, das war blöd. Dann ein witziges Konzerterlebnis war auf jeden Fall, als ich die Hälfte von Parkway Drive auf dem Gerard einfach verschlafen habe.
Stimmt.
Das war witzig.
War das 19?
Und ja, und wirklich okay. Eins der besten Konzerte, auf denen ich bisher war, war auf jeden Fall Bon Iver Open Air im Tanzbrunnen in Köln. Unfassbar gutes Konzert. Mega. Ich habe noch nie so viele weinende Männer auf einem Haufen gesehen.
Glaube ich dir. Ohne Witz.
Wunderschön.
Und hinter mir stand Anke Engelke und konnte auch nicht so viel damit anfangen, dass alle Männer um sie herum total aufgelöst waren. Unter anderem auch ein guter Freund und ich.
Ah ja, okay. Hast du gesagt, Anke, komm, lass uns weinen, lass uns zusammen weinen, komm in meine Arme.
Das war wirklich krass. Also wie viel Atmosphäre da. Der war halt auch mit gefühlt 12 Leuten auf der Bühne, 2 Schlagzeuger. Ja. Das war einfach auch geil gemacht, geil umgesetzt.
Mhm. Ja. Ja, krass.
Ja, ergreifend, okay?
Vollkommen okay.
Der moderne Mann weint.
Ja, auch Männer dürfen weinen und jeder soll Gefühle zeigen dürfen. Vollkommen okay. Also wenn es dann halt so lange braucht, also zumindest Bon Iver braucht, damit es dann endlich passiert, ey. Hauptsache ist, man weint. Hauptsache, man lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Mein krasses Konzert, und da war Mike sogar mit dabei damals, und da waren ganz viele, die ich kannte, mit dabei, und ich glaube, viele hassen mich immer noch genau für dieses Konzert, war Let Live im MTC 2016.
Ach jo.
Leck mich am Arsch. Was hat mich eigentlich da geritten, Mike?
Alter, das war mega.
Ich hatte öfters das Mikrofon in der Hand als der Jason, und das war rückblickend betrachtet, ist mir das übelst peinlich, weil niemand hat das Geld bezahlt, um mich schreien zu hören. Aber in dem Moment war das schon ziemlich geil. In dem Moment war das schon übelst geil.
Ich war ja dabei, und ich hab mir auch von gar nicht allzu langer Zeit sogar noch YouTube-Videos davon angeguckt, weil es gibt da diverse, oder es gibt auf jeden Fall welche, ich weiß nicht wie viele, aber es gibt YouTube-Videos davon.
Scheiße, hab ich noch nie gehört, nie gesehen.
Ja, das Ding ist halt, es gibt ja Leute, die sich immer wieder so in den Vordergrund drängeln bei Konzerten, aber es dann halt nicht abliefern und dann halt dadurch einfach nerven, weil du denen einfach auch nicht zuhören möchtest. Und es gibt halt Leute, die das halt dann auch können. Und bei dir ist das halt der Fall. Also du hast halt eine sehr, sehr gute Stimme, und das ist Fakt. Und wenn du dich dann da hinstellst und zusammen mit dem Jason einfach mal ein Duett dahin ballerst, dann ist das halt schon ziemlich gut. Und das kann man sich dann halt auch angucken. Und wenn man natürlich den Typen auch noch kennt und das dann halt doppelt feiert, ist das halt richtig gut. Also ich habe das sehr gefeiert. Ich weiß nicht, wie die anderen Leute das gesehen haben, aber ich fand das ist halt auch so ein Konzert im MTC, ganz kleiner Club. Da passiert halt auch Magie. Also da passieren solche Momente einfach.
Oh Mike, ey, da werde ich ganz rot, richtig sentimental. Das kannst du nicht sagen, so im Podcast, Alter. Diese Tilo, jetzt fange ich an zu weinen. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt bin ich soweit. Nein, es war einfach, ich keine Ahnung, diese Show war einfach so schön und so, keine Ahnung, auch jetzt nicht nur von den Künstlern, die gespielt haben, es war ja Let Live und noch eine super coole Vorband, ich habe leider den Namen vergessen.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Aber die waren wirklich, wirklich gut, und was irgendwie das Schöne an dem Ganzen war, es war irgendwie auch so, der Raum war auch so in sich geschlossen, zumindest die ersten zwei Reihen waren total innig, und man hat sich in den Arm genommen und die Arme über die Schultern gelegt und mitgesungen. Pheromone-Kult, kennt ihr den? Den kennst du ja wahrscheinlich, Mike, ne? Und auch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Nee.
Von Blond Let Live, ey, da haben auch Kerle geweint und sich alle in den Arm gehangen und mitgegrölt, und es war einfach ein super krasses Erlebnis, und da werde ich ewig dran zurückdenken. Ich glaube, ein Bild von genau dieser Show war irgendwie mehrere Jahre mein Social-Media-Bild, weil ich das einfach, ey, das war wie im Rausch, dieses ganze Ding, und ich glaube, Julia, unsere liebe Grafik-Julia, Grüße gehen raus, hat irgendwie den Jason später nochmal irgendwo getroffen auf irgendeinem Konzert und hat mit ihm so ein bisschen gequatscht und hat ihr das Bild gezeigt, und er konnte sich halt sofort wieder daran erinnern, an die Situation, und ja, keine Ahnung. Das ist halt so schön gewesen, und das werde ich ewig behalten. Das werde ich meinen Kindern noch erzählen von dieser Situation. Da kannst du wohl für. Ja, jetzt haben wir ein bisschen über unsere schönsten oder erinnerungsreichsten Konzerte gesprochen. Aber wisst ihr auch, welche Bands ihr so am meisten live mal gesehen habt? Also vielleicht, Thilo, fangen wir mit dir an. Hast du irgendeine Band, die du echt sehr, sehr oft gesehen hast? Vielleicht auch ungesund oft gesehen hast?
Ungesund oft nicht. Also ganz im Gegenteil. Ich glaube wirklich am häufigsten Boys That's Fire.
Ah, krass, okay.
Boys That's Fire und danach müsste Casper kommen.
Ah, ehrlich, okay. Nämlich, bewusst oder unbewusst?
Nee, Boys That's Fire auf jeden Fall immer bewusst. Also hauptsächlich bewusst, natürlich auch ein paar Mal einfach auf Festivals und dann immer angeguckt, ne? Aber ich denke, du meinst mit bewusst, weil das eine Show von denen war. Ja,
ja, genau. Dass du auch wirklich hingegangen bist oder bei Festivals, die auch extra.
Ja, ja. Nee, also im Fall von Boys That's Fire halt jedes Jahr Family First. Und habe ich auch noch kein Jahr bereut. Ja. Und Casper tatsächlich auch beides. Also ein paar Mal Ticket geholt für die Show selbst. Aber zum Beispiel auch auf dem Mainstream mal gesehen.
Ich hab den mal auf dem Horst Festival in München Gladbach noch gesehen. Mhm. Ich glaube, das war kurz vor oder nach Der Druck steigt oder so. Mhm. Auch total surreal, ne? Horst Fest war ja winzig im Endeffekt. Das war ja eigentlich ein relativ kleines Festival und er hat halt auf der Mainstage da gespielt und super cool. Und Boys That's Fire, muss ich ja echt sagen, die haben immer ein Händchen für ihre Family First Shows, dass die echt gute Support-Bands dabei haben.
Voll.
Also, die haben echt richtig gutes Line-Up immer auf diesen Shows und da bin ich tierisch neidisch. Kann mit denen selber nicht so viel anfangen, aber die Family First-Dinger von denen sind wirklich, wirklich cool. Ja, Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Welche Bands hast du denn so viel zu oft oder noch nicht oft genug live gesehen? Bewusst oder unbewusst?
Also ich glaube, am meisten meine ich gesehen zu haben A Day to Remember sogar, möglicherweise. Ach, echt?
Stimmt.
Mit Enter Shikari zusammen, die habe ich auch schon häufiger gesehen. Natürlich diverse Local Bands halt auch, so Trueside und so, meine Hometown Heroes. Fries natürlich, also eigentlich alles, was ich so irgendwie meine Lieblingsbands schimpf, auch Make Do and Mend und so, da habe ich eigentlich immer versucht, immer wenn die in Deutschland waren, da halt auch wirklich hinzugehen. Sind aber halt auch dann die Bands, die ich auch einfach nicht genug sehen könnte.
Ja, ja, ja. Ja, kann ich mir, gerade so Thrice hätte ich jetzt gesagt, das wäre so ein Safe-Bet gewesen bei mir. Also, dass das bei dir so oft gesehen, dass du die so oft gesehen hast, ne? Du bist so ein kleiner Fanboy dafür.
Ja, ich glaube, da war es 4-mal oder so, okay, wenn ich es richtig habe.
Bei mir ist das irgendwie so einfach auch irgendwie der Zeit geschuldet, die damals so herrschte, als ich so in dieses ganze Ding reingerutscht bin, also vor 10 Jahren, glaube ich, so um 2010 bin ich das erste Mal auf so Shows gegangen. Und damals gab es irgendwie nur so drei riesige Bands, die immer unterwegs waren, also zumindest in den darauffolgenden Jahren. Ich habe, glaube ich, Immure viel zu oft gesehen. Also es ist halt wirklich so, irgendwann habe ich gesagt so, boah, geh mir weg mit dieser Band, auch auf Platte und sonst irgendwo, weil es einfach viel, viel zu oft war. Die Hard as Murder habe ich relativ oft gesehen. Wen ich bewusst wirklich oft gesehen habe und auch immer gerne gesehen habe, waren August Burns Red. Also die waren ja eine Zeit lang echt fast jedes Jahr mindestens einmal in Deutschland oder vielleicht sogar zweimal im Jahr. Und auf Festivals und auch auf einzelnen Clubshows und so habe ich mir die immer gegeben, weil da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine Band, die hält die Qualität, was Live-Shows angeht, auch immer sehr, sehr hoch. Also die sind wirklich total tight und coole Sound, den die da immer rüberbringen und keine Ahnung, der liebe Sänger von denen ist ja auch so ein toller Tänzer, deswegen kann man sich da eigentlich nie satt genug dran sehen. Das ist die Geschichte. Wie ist das denn bei euch? Was ist denn euer Favorite? Ist es eher das Tourkonzert, die Clubshow oder ist es eher das Festival im Sinne von jetzt wirklich nur den Live-Auftritten? Ja, also jetzt nicht irgendwie Festival und drumherum, aber wirklich von den Live-Auftritten. Was bevorzugt ihr mehr? Vielleicht auch Mike direkt mal von deiner Seite aus.
Also ich bin zwar riesiger Festival-Fan, aber halt auch aus Gründen, die über die Auftritte hinausgehen. Ich würde aber sagen, wirklich die Clubshows. Da bin ich aber auch wirklich Fan von kleinen Sachen. Ich bin tatsächlich auch wegen Morcore zuletzt relativ viel auf so mittelgroßen bis großen Sachen gewesen. Also dann so Palladium oder Lanxess Arena teilweise auch. Und also in Köln halt die Geschichten. Und bin aber bevorzuge wirklich eher so die kleinen Clubshows. Also da, wo du, das hattest du ja, glaube ich, vorhin gesagt, wo halt dieser Zusammenhalt der Leute wirklich so krass zu spüren ist, dass du wirklich das Gefühl hast, hier passiert gerade so eine Performance, die nicht nur von der Band ausgeht, sondern wirklich auch vom Publikum mitgetragen wird und wo halt so eine gewisse, na, ich nenne es jetzt einfach mal Magie, auch einfach entsteht und wo so ein der Abend passiert einfach in sich geschlossen durch beide Akteure in dem Moment. Und ich finde, das kann so ein Clubkonzert kann das sehr viel besser rüberbringen als halt wirklich so eine große Halle, wo auch viel passiert und wo viel Tramram auch geschehen kann, aber so eine Clubshow kann einfach nichts schlagen, einfach auch, weil du den Leuten so nah sein kannst.
Ja. Tilo, siehst du das ähnlich oder bist du mehr so der Arena-Mensch, Arena-Typ-Show-Mensch?
Nee, mittelgroß. Mittelgroß, aber ich bin auf jeden Fall bei Mike, was was das Thema irgendwie die Band auf eigener Tour sehen oder als Support von irgendwem und auf einem Festival neben 50 anderen Acts. Da bin ich ganz klar für Ersteres. Genau wegen der Atmosphäre. Und ich finde, die hat man auch bei mittelgroßen Shows noch. Und das, also, das hatte ich sogar noch bei Architects in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf.
Ah, echt? So. War das so ein Erlebnis trotzdem? Ich meine, dieses ist
ja auch ein Venue. Ja, das war aber auch so, dass, also für mich zumindest das erste Mal, dass ich die mit dieser mega dicken Lichtshow und so gesehen habe. Und es hat einfach völlig geil funktioniert. Also ich war da so gecatcht irgendwie. Und ich war echt weit hinten. Also war ein sehr positives Beispiel. Und da habe ich Polaris entdeckt, so richtig.
Oh ja.
Die auch auf größerer Bühne echt richtig geil funktioniert haben.
Ja.
Und da völlig abgerissen haben. Was ich aber ganz geil finde, ist, auf Festivals, wenn dann Bands sind, die halt noch relativ klein sind und die sind aber so fett live, dass die einfach innerhalb von einer Viertelstunde alle Leute, die da sind, auf ihrer Seite haben. Ja, und dann völlig abgefeiert werden von Leuten, die vorher nicht kannten. Da wunderbares Beispiel Crystal Lake.
Ja.
Ja. Da kommst du ja nicht drum rum, die einfach richtig geil zu finden, wenn du die live
siehst. Ja, das ist auch wirklich so. Das lässt es gar nicht zu, quasi, diese Band, dass du irgendwas, dass du negativ für die eingestellt bist, eigentlich. Da sorgen die schon für in ihrer Show. Ja.
Also den Effekt mag ich auch gerne.
Ja.
Ich erinnere mich da auch an die Converge-Show von beim Jera 2019.
Boah, ja. Boah.
Das ist halt auch einer von diesen Momenten einfach, also das habe ich auch noch bildlich vor Augen, das war halt irgendwie spät nachts, glaube ich schon, das war um weiß ich, 12 Uhr rum
oder so. War die Late-Night-Show in dem kleinsten Zelt oder eines der kleineren Zelte.
Genau, und also verhältnismäßig spät, aber es war halt ne, langer Tag gewesen und so, und das ist halt einfach, das sind solche Konzerte, da stolperst du so ein bisschen rein irgendwie. Also ich habe da jetzt nicht drauf hingefiebert, aber ich habe die Band auch vorher noch nie gesehen, deswegen wollte ich die unbedingt mal live gesehen haben.
Ja.
Und bin dann da halt rein in das Zelt und da war halt nicht allzu viel los. Aber ich bin halt auch, während die Band gespielt hat, reingekommen und du hast einfach, ich war halt sofort drin. Das war so ein, also Converge ist ja ohnehin so auch eine verdammt intensive Band einfach vom Sound her und von diesem ganzen, diese Atmosphäre einfach so. Das ist halt einfach pur brutaler Sound einfach. Aber halt auch mit so einer gewissen Melancholie immer drin. Das haben die live halt auch sehr, sehr gut und sehr tight auch vor allen Dingen hinbekommen.
Ja.
Und es sind halt solche Festival-Momente, da stehst du einfach auch neben random Leuten auf einmal, die den ganzen Tag auch andere Sachen gesehen haben, aber dann halt bei der Band dann halt auch eher so diese Oldschool-Fraktion ist. Und die sind dann da hängen geblieben und sind dann da noch ne, zu diesem Konzert gegangen. Eben, weiß ich nicht, fand ich halt auch geil. Oder irgendwie beim Grützrock, weiß nicht, 2016 oder so, da habe ich halt Frank Iero live gesehen. Frank Iero ist halt der Gitarrist von My Chemical Romance.
Ja, klar.
Mhm. Ne? Und aber das Ding bei Frank Iero ist halt, den kennt halt eigentlich kaum einer unter dem Namen und schon gar nicht zu der Zeit, weil das halt gerade sein erstes, also sein Solo-Projekt gerade erst angelaufen ist. Und der hat mittags gespielt. Das Grützrock hat halt sehr viele Bühnen und hat dann halt irgendwo in der Mitte auf so einer kleinen Bühne gespielt. Es waren halt effektiv noch 15 Leute da oder so. Und ich guck mir das an, fand das total geil, hab das total gefeiert. Tag später, irgendwie montags oder dienstags sind wir dann in Köln, ein Kumpel und ich. Der hat mich eingeladen, weil der irgendwie Gästeliste hatte oder so. Komm, wir gucken uns das jetzt einfach nochmal an im MTC. Und das Ding war halt komplett ausverkauft, weil da halt wirklich die ganzen My Chemical Romance Ich sag's jetzt, wie es war, Fangirls, also es war wirklich 95% weibliche, überdrehte Fans waren einfach da und das Ding war einfach komplett anders von der Atmosphäre her. Also das fand ich ultra stressig und da hatte ich dann wirklich diese Festival-Show total genossen, weil das halt einfach, du konntest die Musik genießen, aber hattest halt nicht dieses ganze Rumgekreische und so, was halt effektiv wirklich an dem Abend dann da war.
Ja, finde ich, bei der die Converge-Nummer, finde ich, ist ein gutes Beispiel gewesen. Da war ich auch dabei und ich weiß nicht, warst du vor der Bühne oder hinter der Bühne? Bei dem Konzert, Mike?
Ganz normal vor der Bühne.
Vor der Bühne, okay. Ja. Wir waren ja auch da mit Morkor und ich habe mich halt einfach dann, weil wir direkt daneben quasi unser kleines Studio hatten, mich halt einfach Backstage da auf diese Bühne geschlichen, von der Seite zugeguckt. Und klar, Sound ist jetzt nicht der geilste da, aber ich finde das krass, hab's krass gefunden, wie sehr die Energie dieser Band halt auch so nach, also zu uns als außenstehende Zuschauer halt so projiziert worden ist. Also es war schon wirklich, wirklich krass. Das war wie so ein Donnerbeben die ganze Zeit nur auf nach vorne und mit was für einer Energie, die da über diese Bühne gefegt sind und die Leute mitgerissen haben. Und ich kann das auch von der Perspektive auch vollkommen unterschreiben, was du gerade meintest. Es ist einfach eine Band, die so musikalisch und künstlerisch extrovertiert und auch tight ist, dass die einfach auch jeden mitziehen. Leute, die gar nicht mit denen zu tun haben oder die gar nicht kennen. Und ich finde es auch immer gut, oder das ist das größte Lob für eine Band auf einem Festival, wenn sie da schafft, eine Crowd oder ein Publikum wirklich für sich zu gewinnen. Weil das zeigt immer, dass die auch A, verstanden haben, wie man Leute animiert und B, halt auch, wie man Musik schreibt. Weil gute Musik, finde ich, ist immer universell. Jeder kann mit guter Musik arbeiten, jeder kann erkennen, was gute Musik ist und ne, dementsprechend, und auch, wie die Musiker drauf sind, dass sie wirklich Bock haben. Coole Erinnerung, die ich hatte, war tatsächlich Counterparts 2019? Ich glaube 2019 oder 2018 auch bei unserem Roder Rock. Wir hatten die als Band, als Headliner bekommen, mit dem Kompromiss, dass die halt am gleichen Tag schon auf dem Jepperfest gespielt haben, in Belgien, glaube ich, ist das, ne? Oder in Holland. Und die kamen halt quasi, also haben mittags da gespielt um 1 und kamen halt bei uns um 10 Uhr oder so an und haben sich dann quasi fertig gemacht, so auf der Bühne und haben dann ihr Set gespielt. Wir sind Roderrock, ist nicht viel los, das sind vielleicht 2 bis 3, wenn es gut ist, mal 500 Leute so am Stück, war halt, ne, jetzt keine vollgepackte vor der Bühne, aber waren viele Leute da und vor allem viele Leute mit auch der Lust an dieser Band. Und da sagte halt, das hatte der Brandon, der Sänger, halt auf und auch hinter der Bühne: Alter, wir haben um 1 Uhr am Jepperfest gespielt, einmal beim größten Hardcore-Festival Europas, und um 1 Uhr dürfen wir da 10 Leute bespaßen, die uns auch noch scheiße finden und keinen Bock haben, uns zuzuklatschen. Und dann kommen wir auf so ein kleines Festival irgendwo im Hinterland und hier drehen 200 Leute so dermaßen am Rad und schreien mir die Ohren quasi taub. Unbegreiflich, sagt er. Hat er noch nie so erlebt. Und hat er letztens sogar noch mal getweetet, genau diese Situation. Fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das ist halt für mich absolutes Zeugnis, dass du als Band halt funktionierst, wenn du die Leute auch so in deinen Bann ziehen kannst. Ne? Das ist halt großes, großes Lob dann einfach für diese Band. Ich habe jetzt voll den Faden verloren, genau weil ich jetzt so lange von dieser tollen Situation erzählt habe.
Also wir waren bei tollen Konzertsituationen.
Wir hatten eigentlich drüber gesprochen, Tourkonzerte oder Festivals, das war das Ding. Genau, und ich wollte euch noch eine Anschlussfrage stellen, genau daran. Es ist ja immer, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen mehr in diesen Hardcore-Bereich bewegen, und da hatte Maika schon so ein bisschen angerissen, dass du meinst, im Club herrscht eine geilere Atmosphäre, weil die Leute näher beieinander sind. Jetzt hast du ja immer wieder Bands, die gerade aus diesem Hardcore-Bereich, der ja sehr für sein DIY und auf dem Boden geblieben sein und den Roots quasi verbunden werden, immer sehr schnell Kritik, wenn die auf großen Bühnen spielen. Sei es jetzt ein Palladium, was ja auch relativ, also mehr als 1000 Leute da fasst, also mehrere 1000 Leute, oder als Support für irgendeine Arena-Band, keine Ahnung. Findet ihr das schlimm für so Hardcore-Bands? Also habt ihr da auch so eine Abneigung gegen, oder sagt ihr, ey, wenn sie das machen wollen, wollen sie es machen? Oder ja, ich finde das voll geil. Wie werdet ihr sowas? Thilo, vielleicht du mal als erstes. Wie siehst du sowas?
Ja, also ich glaube so, ja, im Hardcore-Bereich ist es schon noch mal auch vom Feeling eine andere Nummer, ob du da eine Clubshow machst beziehungsweise miterlebst. Also ich finde das echt nochmal spezifisch für die Mucke. Ich finde es bei, weiß ich nicht, so im Metalcore-Bereich, wenn die Bands dann bigger werden, finde ich das absolut verkraftbar und finde es dann auch ganz cool, da so ein bisschen mitzuwachsen als Fan, sag ich mal. Aber ich habe gerade Hardcore-Konzerte und auch so Hardcore-Punk-Konzerte, an die Stimmung kommst du halt nicht ran, die du bei einer kleinen Clubshow hast. Also für mich ist das auf jeden Fall was ganz Spezifisches, was die Mucke angeht, wie genau dieser Effekt entsteht. Keine Ahnung, Mike, du, ich habe das Gefühl, du wirst das unterfüttern können.
Ja, ich habe gerade versucht, mal eben parallel was zu recherchieren. Ich kann mich nämlich leider nicht mehr ganz an diesen Sachverhalt erinnern, aber ich weiß auch nicht, ob euch das noch was sagt, aber Code Orange hat 2015 aus irgendeinem Grund im AZ in Köln gespielt. Und das war irgendwie das war eine Show, die aber quasi mehr oder minder parallel zu einer größeren Show war. Glaube ich. Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, die haben vorher irgendwo anders noch gespielt und haben dann einfach.
Sagen, wo.
Ja, okay, dann sagst du.
Also die spielten halt, das war deren Tour, wo die auch bei Rock am Ring gespielt haben.
Ach, und echt?
Ich meine sogar, das war, also entweder war das das Jahr in Mending, wo die in diesem Zelt gespielt haben, in dieser kleinsten Bühne, oder aber sogar das, wo sie auf der Center Stage gespielt haben. Eins von beiden. Ich meine, es wäre die in Mending gewesen. Also sie haben quasi auf dieser Tour in Mending, da war Rock am Ring am Mending, in dem kleinsten der kleinsten Bühne, mal sagen wir jetzt einfach mal die Clubstage gespielt, das war damals in einem Zelt, und haben aber gleichzeitig auch dann in Köln im AZ irgendwie ein oder zwei Shows gespielt. Das war nicht nur eine Show, die da gespielt haben an dem Wochenende, meine ich. Und ja, aber weiter, du hast ja noch mehr, was dazu sagen
wolltest. Ja, nee, ich meine, die haben sogar, wahrscheinlich schmeiß ich das komplett durcheinander, aber ich meine, die haben an demselben Abend nämlich noch eine Show gespielt in Köln oder so. Und im AZ war dann, glaube ich, noch eine Zusatzshow oder so. Und das war halt wieder eines von diesen Dingern, wo man halt merkt, okay, das ist so eine Band, die spielt halt jetzt zwar mittlerweile halt auch solche, also damalig schon, ne, Rock am Ring oder so. Und das war ja damals in Mendig, gehörte zu den den 75 Leuten, die sich das angeguckt haben auf dieser damals irgendwie auch schon viel zu großen Bühne, in diesem viel zu großen Setting. Und also das hat überhaupt nicht funktioniert. Und da war so viel Platz, dass ich mich mal wieder nach Jahren in so ein Moshpit, der kein Pit war, sondern es war halt eine riesige Halle. Also im Grunde war es eine Turnhalle, wo Leute durch die Gegend gestampft sind, weil so viel Platz da war. Also ultra witzig. Aber die halt trotzdem dann so ein AZ in Köln gespielt haben. Die kommen ja auch daher. Also es ist ja auch eine Band, die hat keine Hallen vorher gefüllt, sondern die haben halt die ganzen kleinen Hardcore-Shows mitgenommen und sind halt danach irgendwie übermäßig groß geworden, einfach auf ihre Verhältnisse, wenn man so will. Aber das Ding ist halt einfach auch beim Hardcore, Sick of It All hatten das in ihrer Biografie relativ nett formuliert, von wegen, die gerade diese Sparte verdient ja ohnehin keine Kohle. Und wenn mal endlich eine Band es schafft, so ein bisschen Erfolg zu haben, so ein bisschen auch mal was zu verdienen. Und verdienen heißt ja auch nicht, dass man sich eine Villa kaufen kann, sondern dass man einfach seine Familie ernähren kann. Was ich ja auch nicht für verwerflich finde, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es schön, wenn Leute mit ihrem Beruf auch genug Geld verdienen können. Dass man das halt auch einfach akzeptieren kann. Ich meine, oder sollte. Natürlich ist es von der Stimmung her. Ich erinnere mich zum Beispiel an Refused, die, ich glaube, 2012 bei Rock am Ring Center Stage gespielt haben. Das war so deren Comeback. Ja, ich habe das gesehen. Ich bin Refused Fan und habe die vorher nie live gesehen, weil die halt einfach eine Band war, die vorher einige wenige Jahre unterwegs waren und dann einfach nicht mehr. Und dann kamen die wieder, spielen die Center Stage nach den Enter Shikari und Tenacious D und ich glaube Metallica. Also es war eine ganz komische Mische. Und die Leute haben sich einfach hingesetzt, weil keiner hat die Mucke kapiert, keiner hatte Bock darauf, keiner hatte Bock auf schwedischen Hardcore-Punk auf einer riesigen Festivalbühne. So, es hat nicht funktioniert. Und ich habe die nachher im Palladium nochmal gesehen. Und das war eines der eindrucksvollsten und prägendsten Konzerte, die ich jemals miterlebt habe, einfach. Ich habe mich daraufhin halt auch einfach, also das, mein erstes Tattoo ist quasi ein Refused-Tattoo und das hat mich einfach es gab da Momente, die haben mich so krass geprägt und so, die haben sich so eingebrannt, dass ich das, gehört es dazu, dass ich das vollenden muss mit so einem Tattoo irgendwie. Mhm. Ich finde aber Bands wie, keine Ahnung, Ghost Inside oder so, das sind auch alles irgendwie im Hardcore-Bands, aber wenn die es doch schaffen, auch größere Hallen zu füllen, ob man da jetzt Bock drauf hat oder nicht, muss man ja auch nicht mitgehen. Aber wenn genug Leute da hinkommen und die damit halt zumindest ein bisschen Kohle verdienen können, ich meine, die sind ja auch alle offensichtlich nicht wirklich krankenversichert oder so teilweise, das muss man sich auch reinziehen. Gerade Ghost Inside ist ja auch so eine Geschichte. Warum sollte man das schlecht finden? Warum sollte man das? Ich meine, die Leute können doch auch trotzdem noch ihren DIY-Charakter besitzen. Ne?
Ja, nein, bin ich auf jeden Fall bei dir. Klar gönne ich denen oder solchen Bands auf jeden Fall ihren Erfolg und ich finde, das so sollte man auch mal Hardcore in irgendeiner Weise verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn du überlegst, wer ist so die Zielgruppe von Hardcore? Die finden das alles ein bisschen doof. Die finden das alles ein bisschen zu kommerziell vielleicht und ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich denke, ich hatte auch so eine Phase, wo ich dann immer gesagt habe, so, das ist scheiße, aber im Endeffekt müssen wir uns alle irgendwie damit zurechtfinden, dass wir Geld verdienen und das soll auch bei Musikern so sein. Und wenn halt eine größere Show mehr oder besser sich durchs Leben zu ringen bedeutet, dann auf jeden Fall muss man das unterstützen. Ich meine, geilstes Bild, was ich mal gesehen habe, glaube ich, war Madball, die Limp Bizkit in den USA in irgendeiner Arena supportet haben. Kriege ich mir total weird vor.
Krass.
Aber so ein Erlebnis hatte ich nur, glaube ich, mit Nasty mal auf dem Impericon Festival. Ist halt irgendwie seltsam, wenn man Nasty halt wenn man aus der Heimat stand oder wenn die hier aus der Heimat kommen und immer irgendwelche AZs gespielt haben und auf einmal stehen die bei Impericon Festival im Palladium vor 3.000 bis 4.000 Leuten und du merkst, es connected halt nicht so wirklich. Es ist zwar schon geil, aber es passt halt nicht so, weil Nasty halt eine sehr, ich sag's mal, Körperkontakt-Band ist, wenn man es so nennen möchte. Und der Matti, der Sänger, halt auch immer sehr weit vorne bei den Leuten immer dabei war. Und das ist im Palladium immer schwierig. Aber wie gesagt, ich bin da voll auf deiner Seite. Man muss auch irgendwie gucken, dass man an sein Geld kommt in den heutigen Zeiten. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen über Festivals und Tourkonzerte auch gesprochen. Habt ihr denn, oder hat einer von euch, vielleicht auch ihr beide, denn so typische Konzert-Life-Hacks? Also so Sachen, jetzt bitte nicht diese Bullshit-Lifehacks, die man mittlerweile überall zugeschissen bekommt, sondern so Lifehacks, wo ihr sagt, das hat mir meine Konzerterlebnisse um einiges besser gemacht in den Jahren, in denen ich zu Konzerten gegangen bin. Vielleicht, Thilo, hast du irgendwas, was du den Leuten für nach Corona mit auf den Weg geben kannst?
Bier.
Bier.
Bier. Also ich habe auch tatsächlich noch nie von Konzert-Lifehacks gehört. Also Festival.
Das ist ja richtig. Klar, das habe ich auch heute das habe ich auch jetzt abgemacht, also ausgemacht. Aber, deswegen ich.
Aber was sind denn, weiß ich, Oropax oder was?
Ich habe einen. Wenn du versuchst, wenn dein Ziel ist, so möglichst nach vorne zu kommen, und das ist eine Band, wo halt tendenziell irgendwie Moshpits oder so sind, dann musst du immer den Moment abgreifen, wenn sich so ein Pit öffnet, dass du dann einfach durch den Pit rennst, kannst nach vorne in die nächste Reihe. Das halt.
Hä, habe ich nicht verstanden. Nochmal.
Wieso?
Ich hab's, glaube ich, räumlich nicht verstanden.
Naja, du stehst jetzt zum Beispiel die ganze Zeit eher hinten, aber du möchtest gerne etwas weiter nach vorne.
Ja.
Weil du vielleicht irgendwann eine Setlist haben möchtest oder was, welchen Grund auch immer du jetzt in der dritten Reihe oder so stehen möchtest. Mhm. Und irgendwann bildet sich wieder so ein Moshpit oder halt irgendwie so ein Ding, wo halt alle Leute andere Leute wegdrücken und ganz viel Raum frei wird. Mhm. Der Moment musst du abpassen und dann musst du halt Vollgas einfach nach vorne rennen, an diesem ganzen freien Raum vorbei.
Okay. Genau. Also mir ist gerade eingefallen, ein spontan Lifehack hätte ich, und das ist anknüpfend an das, was wir vorhin schon benannt haben. Wenn man die Option hat zwischen Getränk aus der Flasche serviert bekommen, also in einer Flasche serviert bekommen oder umgefüllt in einen Becher, immer für die Flasche entscheiden.
Ja, finde ich tatsächlich auch immer gut. Ich bin ja so ein Typ, ne? Ich bin ja immer grundsätzlich zu meinen Konzerten mit dem Auto gefahren. Also ja, ich weiß, es ist super, super privilegiert hier, der gemeine Konzertgänger mit dem Auto. Aber immer eine Flasche Wasser im Auto gehabt. Immer. Das war die beste Idee, die ich hatte. Und das mag vielleicht für mein Gewicht immer sehr unträglich gewesen sein, aber immer nach einem Konzert was essen gehen. Weil dann geht dir direkt, da geht dir direkt besser. Es geht dir einfach direkt also, besser. Weil
vorzugsweise, also wenn man Bier trinkt davor und danach, der Snack ist aber auch richtig geil.
Richtig geil.
Da hat unser lieber Freund Jonas hat hat eine Essigfabrik Tradition eingeführt.
Ja.
Denn neben der Essigfabrik in Köln ist da eine Tankstelle.
Jo.
Und nach jedem Konzert in der Essigfabrik holen wir uns da noch ein Bier und eine Karazza.
Nice.
Geil.
Und ich hasse Karazza, aber es wird durchgezogen.
Ich bin immer auf dem Rückweg von Köln nach Aachen immer, ich weiß gar nicht, welche Ausfahrt das ist, aber wenn du halt Köln, gibt's Pott heißt das, die Abfahrt? Oder nicht Ports. Es ist nicht Ports, aber es ist irgendwo Richtung halt Essigfabrik. Und wenn du da halt auf die Autobahn wieder Richtung Aachen fährst und nimmst dann irgendwie die nächste Ausfahrt wieder runter, kommst du bei so einem riesigen Kreisel aus, ich weiß gar nicht, wie der Stadtteil heißt oder welches riesiger Kreisverkehr, und da ist irgendwie Mc's und ein Burger King. Und das war irgendwie auch irgendwie Standard, dass man da hingefahren ist, irgendwie nachts um 1 Uhr nach den Konzerten oder so. Oder der Burger King natürlich am Underground damals, auch immer.
Ja, klar.
Absolut wichtig, dass du da hingehst, sonst geht's dir halt nicht gut danach. Komisch, dass zufälligerweise diese Läden immer nebeneinander oder nah beieinander sind. Ne, Mensch, wär da ein Konzept hinter. Aber also Essen und Trinken, wenn man es nicht kaufen möchte, auf jeden Fall selber mitbringen, irgendwie gut verstauen oder sowas. Man kann ja auch meistens so einen Rucksack oder so abgeben und da kann man ja auch was zu trinken drin lassen. Ist für ein nahes Konzert auf jeden Fall nicht verkehrt.
Ja.
Jetzt haben wir schon über Konzerte, Festivals. Habt ihr denn so eine Lieblingsvenue? Ich meine, das ist jetzt für unsere, ich sag jetzt mal, deutschlandweiten oder Leute, die im deutschsprachigen Raum uns zuhören, vielleicht schwierig, aber wir kommen ja alle aus dem Westen Deutschlands, alles in der Region Köln und Ruhrpott. Und habt ihr irgendeine Venue, die für euch so das Nonplusultra immer war, wo ihr sagt, das ist mein Zuhause?
Ich träge mich mal schnell vor. Also in Köln für kleine Shows, MTC. Ich muss direkt sagen, MTC immer Scheiß-Sound. Aber dafür immer richtig geile Stimmung.
Ja.
Scheiß Sound würde ich gar nicht sagen. Also nicht unbedingt. Da habe ich auch schon Shows gesehen, wo der Sound echt gut war.
Aber es gibt ja auch, Lynn, da kannst du ja direkt einklinken als Experte. Es gibt ja das Gerücht, dass es Läden gibt, die man nicht mischen kann.
Ja, gibt es. Da hängt aber vieles mit zusammen, und meistens können die Bands oder die Tonmänner, die mit den Bands kommen, sehr wenig dafür. Das ist gibt einfach viele akustische Einflüsse und halt manchmal auch so ein bisschen Einflüsse der Anlage, die da steht, weil die Venues wahrscheinlich auch kein Geld für eine geilere Anlage haben. Meistens steht in solchen Läden immer das Rockholz, was damals in den 70ern, 80ern von den großen Bands immer mit auf Tour genommen worden ist. Und das hat halt auch schon seine paar Jährchen auf dem Buckel. Also das kann auch mal richtig scheiße klingen. Also das will ich nicht bestreiten. Ja. Okay. Ja, sonst irgendwie andere noch, Tilo? Oder sonst würde ich es am Mike sagen, Mike Gertrude?
Ja, also ich bin tatsächlich, und ich glaube, da bin ich relativ alleine mit der Meinung, ich mag das Palladium wirklich richtig gerne.
Nö, finde ich eigentlich auch geil, muss ich sagen.
Ist, glaube ich, vielen einfach schon zu groß, aber ich mag es gerne.
Palladium ist ja, wenn man so will, quasi die größte der kleineren Locations. So, zumindest so. Ja, aber es ist ja so. Also wenn du Palladium ausverkauft hast und der nächste Schritt, den du dann, ist im Grunde dann irgendwie schon bald Lanxess Arena.
Mitsubishi Electric
Park. Mitsubishi kommt dann noch, aber so, ja gut. Und dann aber. Ja. Aber ich würde jetzt Mitsubishi und, ja gut, nee, eigentlich sind die nicht unbedingt gleich groß, ne? Palladium ist schon noch eine Ecke kleiner.
Ist kleiner, ja.
Aber im Palladium habe ich auch schon viele gute Sachen gesehen. Also von James Bay und Passenger, also so aus der Pop-Richtung, über Good Charlotte, die Family First Festivals. Was habe ich da noch gesehen, ey? Boss Männer, ne, die waren sogar Support für Good Charlotte. Aber da kann man relativ gute Sachen auch sehen, finde ich. Ich bin ja auch irgendwie so ein Köln-Kind immer gewesen. Also wenn es halt irgendwie im Westen Shows gab, dann halt meistens, weil die Bands kommen halt meistens irgendwie nach Köln. Bürgerhaus Stollwerk finde ich wunderbar. Bürgerhaus Stollwerk.
Da habe ich Against the Current gesehen.
Oh, krass.
Oh, krass.
Cool.
Ganz zufällig. Kannte ich auch überhaupt nicht. Und mein Schwager hatte da Tickets irgendwo gewonnen. Und dann sind wir da einfach hin und die waren halt richtig geil.
Ja, ja.
Stolberg ist halt, wenn man so will, ist es eigentlich eine relativ untypische Location für solche Bands, weil das halt eigentlich eher so ein, sag ich mal, ein etwas schickeres Kulturzentrum, kann man das so nennen?
Ja.
Ja, ist. Wenn du da reinkommst, dann denkst du jetzt nicht daran, dass da gleich
Du denkst halt, du bist in der VHS oder so.
Ja, ist so. Also ohne Scheiß. Es ist wirklich, ich habe da schon, ich habe da auch das beste Konzert meines Lebens gesehen, nämlich Brand New, die, ja, ich weiß, da gibt's auch irgendwie Vorwürfe und so weiter und so fort, ist halt eher so unangenehmes Thema, aber ist halt da damals definitiv eine meiner absoluten Lieblingsbands gewesen und das Konzert da, das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2015 oder so, oder 14, das war wirklich ein so intensiv, grandios, fantastisches Konzert, weil halt diese Location nicht nur einen sehr schönen Sound halt gibt, sondern halt auch eher in die Breite geht. Das heißt, du hast das Publikum ist eigentlich von jedem Punkt im Raum eigentlich relativ nah dran, wenn man so will. Und das ist halt eigentlich etwas, was in meinen Augen noch eine sehr gute Location ausmacht, wenn du wirklich nicht so schlauchförmig wie zum Beispiel, wie heißt das in Bochum, das mein Gott.
Rockpalast und die Matrix.
Die Matrix, genau. Die Matrix ist ja sehr schlauchförmig. Und
ja, ja, genau.
Habe ich auch gute Konzerte drin gesehen, aber irgendwie ist es dann halt, wenn du sehr schnell, sehr weit hinten stehen kannst bei so einem Clubkonzert, finde ich es halt doof. Und es ist im Stolberg halt gar nicht so. Ja. Chevelle habe ich da schon gesehen. Ich habe Baroness da gesehen. Ich habe The Used bei irgendwie 10 Years Anniversary Show oder so gesehen. Also wirklich eine sehr, sehr gute Location. Wenn man die Chance hat, da mal was zu gucken, auf jeden Fall wahrnehmen. Also ich bin wirklich großer Fan.
Ich möchte
und das Gebäude 9 in Köln übrigens auch. Ah, auch toller Laden.
Köln und hat das, wirklich viele gute Läden.
Und sorry, ich muss auch noch mal das Luxor.
Luxor ist auch toll. Luxor ist quasi MTC in ein bisschen größer.
Genau, Luxor ist ist geil, solange man nicht pinkeln muss.
Ja, und Luxor hat auch irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so bestimmte Bands, die ich da auf jeden Fall geil finde. Also ich habe da so gerade so diese ganzen Gent-Bands, die waren immer im Luxor. Das war eigentlich immer cool. Progressive und Gent und keine Ahnung, also so Hardcore-Bands stelle ich mir schwer vor, weil halt auch diese komischen Geländer an der Tanzfläche vorne sind. Das ist, nimmt halt schon so ein bisschen die Dings raus. Aber ich habe auch in dem Ding halt einfach gesehen, wie Ben Weinman von The Dillinger Escape Plan von Leuten auf den Händen getragen worden ist und er mit seiner Gitarre die Disco-Kugel, die an der Wand, an der Decke hing, einfach weggehauen hat. Einfach so. Bam! Und Eskalation ging halt auch irgendwie.
Ich hatte da das Glück, die letzte Show von Funeral for a Friend zu sehen.
Oh! Geil.
Wo die Casually Dressed und Hours hintereinander gespielt haben. Völlig, völlig geil. Also, weil das natürlich auch voll den emotionalen Wert hatte, so die da nochmal zu sehen irgendwie. Ja, sehr schöne Erinnerung.
Ja. Mein, also wenn es an mir geht, kleine Venues, Lieblingsvenue, entweder hier natürlich in meiner Heimat der Musikbunker, habe ich ein paar wunderbare Shows schon gesehen, auch sehr abstruse Shows, unter anderem Hatebreed und es ist sehr, sehr lustig. Und auch hier Zebrahead, Mike.
Ach geil.
Sehr, sehr cool. Bunker ist ein ganz, der Musikbunker ist ein ganz underrated, wenn man so schön sagt, sehr underrated Venue. Weil das ist halt, die Bands kommen da nicht so oft hin, aber wenn halt mal eine große Band da ist, ist es ein Highlight auf jeden Fall. Also ich glaube jetzt für nächstes Jahr ist sogar Bury Tomorrow geplant, die da vorbeikommen. Und die waren auch schon mal da. Dann natürlich im Kölner Raum, Underground für ewig. Long Live the Underground. Total schade, dass dieses Venue gegangen ist, weil ich da sehr, sehr viele Abende schon verbracht habe mit Konzerten, die mir sehr wichtig und sehr teuer waren. Super schade, dass es den nicht mehr gibt. Leider Gottes ist Money manchmal dann doch anscheinend stärker als alles andere. Und bei großen Venues würde ich tatsächlich die Turbinenhalle dem Palladium vorziehen.
Turbinenhalle ist auch geil eigentlich, das stimmt.
Turbinenhalle hat halt zwei, ne? Genau, Oberhausen hat natürlich zwei Wände, also zwei Säle mittlerweile. Etwas kleineren, etwas größeren war ich auch schon mal da bei diversen Shows. Meine allererste größere Show war da. Das war damals noch hier Eastpak Attitude Tour mit Data Member August Burns Red und Living with Lions und auch April Uprising und auch eine super coole Show gewesen damals und ich habe das wirklich gefeiert. Gefällt mir immer ein bisschen besser als Palladium. Palladium ist mir zu glatt vielleicht. Vielleicht bin ich auch jemand, der einfach ein bisschen dreckiger mag. Und so mittelgroß, das darf ich eigentlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen, Essigfabrik. Ich weiß nicht, wie viele Abende und wie viele Konzerte ich da verbracht habe. Das ist irgendwann war das so normal für mich, dass ich teilweise alleine auf Konzerte hingefahren bin. Also gar nicht mehr so irgendwie gefragt habe, sondern so, ich habe eine Karte, geile Band, will ich hin, gehe ich gucken, bin ich da. Das war einfach so. Und dann hast du irgendwann mal den Punkt erreicht, wo du sagst, da gehst du alleine rein und wirst schon irgendwen finden, den du kennst und bumm. Also es ist
was auch geil ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen über die Landesgrenze hinaus guckt, in Holland, in Eindhoven, da gibt's das Dynamo. Und in Dynamo ist quasi, wenn Sachen oder wenn Bands jetzt in Köln sind, kann es auch mal sein, dass sie auch in Eindhoven spielen, was jetzt aus NRW gesehen gar nicht so weit weg ist, also je nachdem, wo du wohnst. Aber also für alle Leute, die so irgendwie westlich in NRW wohnen, sollten auf jeden Fall auch mal Eindhoven-Shows oder Nimwegen-Shows so auf dem Zettel haben. Und das Dynamo ist wirklich richtig toller Laden. Ich finde, Holland hat ohnehin, oder die Niederlande hat ohnehin eine sehr, sehr schöne Club- Szene, wenn man das so bezeichnen möchte. Also alleine, dass du deine Getränke kannst du da easy mit Karte einfach bezahlen. Du hast halt nie diesen Struggle, so habe ich jetzt noch 5,20 Mark in der Tasche, ich möchte aber noch ein T-Shirt kaufen, so, was mache ich jetzt? Sondern du kannst einfach da mit Karte dein Bier bezahlen, fertig. So, es geht da ganz easy, das machen die standardmäßig da. Und der Dynamo hat, glaube ich, 2 Säle. Ich habe da zuletzt Tonight Alive gesehen. Das war ein richtig schönes Konzert. Vor allen Dingen auch mit einer Local Band noch als Support. Ich glaube, das machen die halt sehr viele auch mit Local Bands. Kann auch sein, dass deswegen die holländischen Bands immer mal wieder auch durchstarten. Zumindest im Inland. Also so gerade im Emo-Bereich und so, da wächst sehr schnell sehr was Großes heran. Und ich habe da aber auch Dance Gavin Dance zum Beispiel gesehen in dem kleinen Saal. Und das war halt auch geil, weil da waren relativ wenig Menschen, aber auch ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
Ja, Holland hat eine sehr, sehr coole Clubszene, da gebe ich dir recht. Ich weiß auch warum, das habe ich mal mit einem Betreiber von so einem Laden auch besprochen gehabt. Da haben wir selber mal im Popodium in Volt in Sittard gespielt, das ist auch direkt bei uns über die Grenze. Auch jetzt nicht riesig, ich würde es jetzt... Lass es so ein kleiner FZW-Saal in Dortmund sein. Aber halt super modern, super krass technisch ausgestattet. Du merkst, das ist nicht irgendwie so, du gehst jetzt irgendwie in den Laden und merkst, der wurde umfunktioniert zu einem oder so halbherzig umfunktioniert zu einem Venue, sondern das ist eine Venue. Die ist dafür da, dass da Veranstaltungen stattfinden und nichts anderes. Und ich hatte mich mit dem Betreiber von dem mal unterhalten, als wir mal selber da gespielt haben. Und die meinten halt, in Holland ist es halt so, Holland hat einen sehr krassen Kulturfonds, so wie ich das verstanden habe, und die renovieren halt regelmäßig ihre Spielstätten, ihre Veranstaltungsstätten mit Geldern mit öffentlichen Geldern und bringen die halt auf den aktuellsten Stand der Technik, also mit allem drum und dran, ne? Technik, Bar und Raumakustik und hast du nicht gesehen, fördern das nochmal ein Jahr länger oder zwei und lassen dann sagen, so jetzt müsst ihr es selber schaffen. Und ach, krass. Dadurch haben die halt immer eine gewisse Förderung, halt sowas auch zu machen. Und die funktionieren halt wirklich gut. Also wir waren auch an einem größeren Konzert, Aversions Crown damals, haben wir uns damals angeguckt im Podium Vault, in Sittard. Ey, super viele Leute da. Also bei so eine Deathcore-Show in Deutschland ist schwierig, weil ich weiß auch, dass ein Kollege das in Oberhausen im Kulturtempel gesehen hat. Da war nicht so viel los. Und die sind alle Feuer und Flamme dafür. Und da lebt die Szene wirklich auch noch so richtig, weil halt diese Venue-Szene einfach auch dementsprechend groß und gefördert ist. Also es ist wirklich beachtlich und ich beneide auch die Niederlande wirklich für ihre Kulturförderung, die sie da einfach betreiben. Mhm. Das könnte Deutschland, wie gesagt, der Underground könnte vielleicht noch stehen, wenn es bei uns genauso gewesen wäre. Ja. Jetzt haben wir so viel schon über Konzerte und alles gequatscht. Ich würde auch sagen, wir kommen so langsam mal zum Ende. Ein Punkt möchte ich gerne noch, bevor wir die Spotify-Liste angehen, noch mit euch besprechen. Und zwar, Mike, du hast doch jetzt vor kurzem eine Review geschrieben über das Staind Live-Konzert oder die Livestream von Staind.
Yes.
Ich meine, wir haben das Thema schon ein paar Mal über das Jahr aufgerollt, ne? Gerade am Anfang der Pandemie, wo alle mit ihren Livestreams um die Ecke kamen. Kannst du mal kurz beschreiben, so wie du das, also mal von dem Aspekt, dass es ein Live-Konzert sein sollte oder ein Ersatz sein sollte, was du da so, wie du das so erlebt hast, wie das so funktioniert hat?
Ah, okay, ja, da muss ich dich sogar kurz korrigieren. Ich habe leider diesen Livestream nicht gesehen. Ich habe das Live-Album, was sie dazu rausgebracht haben.
Ah, okay.
Das habe ich gereviewt, ja.
Okay, dann ist es blöd, aber hast du denn oder habt ihr denn andere Livestreams gesehen jetzt in der Zeit?
Nee. Also ich hab echt super viel gemieden aus also frag mich nicht wieso, aber wir kriegen aktuell, werden wir auch, das kann man vielleicht mal sagen, wirklich zugeballert, auch mit so
Anfragen, ne?
Ja, mit Anfragen, mit der Möglichkeit, dass man sich das angucken kann. Und hier habt ihr irgendwie zweimal Gästelisten, in Anführungsstrichen Gästeliste für Band XYZ und gerade streamen halt irgendwie alle, was ja auch toll ist. Ich muss aber sagen, ich habe einfach aktuell keinen Bock, irgendwie bis 2 Uhr nachts aufzubleiben, um mir dann irgendwie ein Konzert anzugucken. Oder
so. Ja, ja.
Also ich, wenn jetzt, also wahrscheinlich sagen jetzt ganz viele, ja, aber du könntest das doch auch irgendwie um 10 Uhr gucken am nächsten Tag oder so. Aber ich bin da nicht heiß drauf, also das gibt mir halt einfach zu wenig. Ich habe mir relativ viel so an Sachen angeguckt, die auf YouTube irgendwie mal landen, aber das packt mich dann irgendwie auf Dauer nicht. Ja. Und ich gehöre zum Glück immer noch zu der Generation, die das halt einfach live wirklich erleben will, um da Spaß dran zu haben. Ich gucke mir sehr gerne Live-DVDs und so an, aber auch da sind dann halt einfach Zuschauer am Start und da ist so ein Gesamtwerk, was ich halt auch gerne live erleben wollen würde. Mhm. Das kriege ich in diesem Streaming-Kontext einfach irgendwie nicht und deswegen packt mich das nicht so.
Okay. Thilo, siehst du das ähnlich? Bist du da ein bisschen anderer Meinung? Keine Ahnung.
Ja, ich war ja damals schon voll raus, als wir darüber gesprochen haben, ne, und habe gesagt, dass mich das nicht kickt. Und das
hat sich auch nicht geändert bis jetzt
quasi. Nee, gar nicht. Ich muss aber auch unfairerweise sagen, dass ich dem Ganzen auch keine weitere Chance gegeben habe. Ich denke mir halt die ganze Zeit, ich sitze das jetzt hier aus und hol mir dann richtige Konzerte zurück.
Aber Mike, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar das Publikum ist hier wichtig für Live-DVDs.
Genau.
Würdest du sagen, dass das der springende Punkt an der ganzen Sache ist? Zumindest was das Entertainment auch angeht,
anders. Bei der Stand jetzt oder irgendwie?
Nee, generell, wenn ihr jetzt quasi Aufnahmen von Konzerten seht oder hast festgehalten, das muss dann, ist das Publikum, was dort vor Ort ist, quasi der springende Punkt, um das Feeling halt rüberzubringen?
Ja, also zum einen ist es auch immer dieses berüchtigte Production Value, also wenn das Ganze wirklich gut aufgezeichnet ist. Und spontane Idee zum Beispiel Fjord, die ja, ich glaube, zum letzten Album haben die halt so ein, das ist jetzt kein Livestream oder sowas gewesen, aber die haben halt gewisse Songs, glaube ich, einfach in so einem One-Take aufgenommen, also dargeboten. Das war ja quasi, war das so eine Art Live-Aufnahme, wenn man so will. Und es gibt halt auch viel diese, Cardinal Sessions und so, wo Bands halt einfach im Studio stehen und Songs aufnehmen. Das finde ich auch cool. Das gebe ich mir auch ganz gerne mal. Aber wenn ich mich wirklich mal, das mache ich auch ganz gerne, mich freitagsabends hinsetze und mir dann irgendwelche Festivalauftritte von vor 5 Jahren angucke, dann mache ich das halt auch, weil ich so dieses Gesamtfeeling halt einfach auch, weil ich da Bock drauf habe, diese Reaktion von dem Publikum auch. Aber ich ticke da einfach auch grundsätzlich so. Also ich gucke mir zwar leidenschaftlich gerne immer noch Fußballspiele an, auch wenn keine Zuschauer da sind. Aber das ist für mich einfach nicht das Gleiche. Ich liebe den Sport aber so sehr, dass ich mir das trotzdem immer noch gebe. Ja. Bin aber zum Beispiel auch ein großer Wrestling-Fan und da werden aktuell halt auch immer noch, ich glaube im Moment werden oder mittlerweile werden auch wieder Leute da reingelassen. Mhm. Aber eine Zeit lang gab es halt so diese ganzen Wrestling-Shows und da wurden halt Leute über irgendwelche Screens so reingezogen. Oh, also das halt um den Ring herum waren halt ganz viele Screens und Leute waren dann halt einfach da auf dem Bildschirm und konnten sich das angucken, wurden dabei halt gezeigt. Aber ich fand das so lächerlich. Ich konnte mir das nicht angucken. Ich wollte auch nicht diese nicht vorhandene Stimmung und schon gar nicht irgendwelche fake eingespielten Zuschauerreaktionen, die halt einfach nicht effektiv da waren. Das gab mir einfach null und deswegen konnte ich mir das nicht angucken.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Sehe ich ähnlich. Das ist wirklich das Production Value, was da viel ausmacht. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, Dance Game and Dance haben in ihrer letzten Treehouse Session, der zweiten von, haben sie auch nochmal ins Leben gerufen, genau aus diesem Punkt, die sich auch laut den Infos, die ich habe, super krass verkauft hat. Das war auch so ein Livestreaming-Event. Wirklich cool gemacht. Die stehen quasi die ganze Zeit auf der Bühne auf so einer Brücke in so einer großen Stadt. Ich weiß gar nicht, ob es ihre Heimatstadt ist. Auf so einer kreisrunden Bühne und alle halt an der Seite und das gibt's halt auch als Live-Album. Ich habe mir das jetzt auch als Kassette bestellt. Da kommen wir wieder zu den Kassetten bei mir. Und habe mir das auch mehrmals bei Spotify als Live-Album gegeben. Das ist von der Produktion halt super krass. Es ist wie, als würdest du ein vollwertiges Studio-Album hören, weil es einfach so gut gemacht ist, so gut gerichtet ist, so gut auch eigene Twists so ein bisschen reingebracht ist, ne? Also mit so Interludes, die halt nicht normal dabei sind und auch Gastauftritten und keine Ahnung. Also das ist wirklich eine ganz andere Nummer. Ich bin auch kein Fan von den Streaming-Events geworden. Gibt sicherlich viele, die sich da sehr viel Mühe mitgegeben haben, aber ich keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach, sind wir einfach nicht die Generation dafür. Vielleicht sieht das bei den Jüngeren ein bisschen anders aus. Die sind froh, wenn sie was mitbekommen, wenn sie das sehen können, wenn sie ihren Lieblingsmusikern auch zusehen können. Ich hoffe einfach, dass es nicht anhält und nicht dauerhaft wird, sowas. Ne? Mhm. Wir sind ja aber auf einem guten Weg, alle geimpft zu werden und dementsprechend Zuversicht für die Zukunft. Gut, Jungs, jetzt haben wir gut gequatscht, nette Sachen ausgetauscht, ein bisschen wieder in Erinnerung geschwelgt zu alten Venues, alten Konzerten. Und zum Schluss bleibt natürlich immer unsere Spotify-Playlist. Und da hatte ich euch gefragt, schon vorab, dass ihr mir mal so vielleicht ein paar Songs nennt, Live-Versionen von Songs nennt, die ihr besonders geil findet. Und ich würde jetzt einfach mal mit Tilo anfangen. Tilo, was sind denn so deine Songs, Live-Versionen, die du halt richtig, richtig feierst?
Zwei habe ich für dich vorbereitet, lieber Lin.
Oh.
Zum einen ist das von Linkin Park, von der Live in Texas.
Klassiker, richtig Klassiker.
Pushing Me Away.
Übelst gut, ja.
Das ist die Version von Reanimation damals.
Ja.
Ja, ganze Platte völlig geil. auch heute noch. Aber irgendwie hat so der Songs neben den ganzen Hits, die drauf sind, fand ich den immer mit am geilsten. Und habe mich irgendwie sehr gefreut, jetzt über die Spotify-Playlist wieder auf diese Scheibe zu kommen.
Ja. Ja. Wusstest du eigentlich, dass diese Platte, das Live-Mitschnitt von einem Konzert, wo sie Vorband für Metallica waren, live in Texas?
Ja, ich hatte das damals, glaube ich, mal. Also es ist jetzt keine neue Info komplett.
Okay, nee. Alles klar. Ja, das ist auf jeden Fall für die, die es nicht wussten, liebe Zuhörer.
Genau. Und dann zweitens ebenfalls komplett geile DVD. Und da musste ich gerade schon dran denken, als es darum ging, dass die Qualität der Produktion natürlich immer eine Rolle spielt. Da habe ich auf jeden Fall ein Gegenbeispiel. Also es wäre nur klasse, wenn es das so in heutiger Qualität geben würde. Und das ist Live in the Lou von Story of the Year. Wo ich, glaube ich, jeder jungen Band, die sich die Frage stellt, hey, wie mache ich eigentlich eine geile Live-Show mit meinem Kram, würde ich einfach dieses Konzert empfehlen. Da kann man sich sehr viel, glaube ich, abgucken, wie man so eine Bühne belebt als ja. Musiker. Und da würde ich Anthem of a Dying Day rausnehmen.
Okay. Ja. Hast du sonst noch einen Song oder waren das die zwei Songs, die du jetzt?
Nee, ich habe mich tatsächlich so auf die zwei festgelegt heute.
Okay. Mike, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du denn so für Live-Versionen in der Hinterhand?
Yes. Eines meiner absoluten Lieblings-Live-Alben, Haste the Day versus Haste the Day, ist ein fantastisches Ding. Und davon der Opening-Track 68. Ich glaube oder hoffe, dass das mit dem Intro bei Spotify auch drin ist. So eine fantastische Aufnahme. Also der Sound ist auch echt knackig geil. Und wer die Band nicht kennt oder wer das Album nicht kennt, auf jeden Fall mal anhören. Das ganze Ding lebt auch davon, dass es halt alles nicht perfekt ist. Wenn ich darf, gebe ich noch 2 Minuten Kontext dazu.
Gerne.
Das Ding ist halt, Haste the Day ist so eine Band, die ein christlicher Metalcore, also wer braucht man, also man den christlichen Aspekt hört man da aber nicht unbedingt raus, also wer sich daran stört, ist egal. Die haben halt irgendwie über die Jahre relativ viele Bandmitglieder halt auch verschlissen. Unter anderem halt hatten die 2 Shouter. Und das ist quasi deren Farewell-Show gewesen damals. Die sind nachher nochmal zusammengekommen. Aber die haben halt zu dieser Show halt alle Mitglieder nochmal zusammengetrommelt. Und da haben halt dann, weiß ich nicht, 2 verschiedene Schlagzeuger bei dem Set gespielt. Beide Shouter halt. Und die haben halt alle einen eigenen Stil irgendwie. Und wenn du drauf achtest, hörst du halt auch, wie die Schlagzeuger selbst, also es wird ja nicht angekündigt, wird nicht gesagt, so jetzt kommt da der oder der, sondern du hörst es am Spielen selber, wie die ganzen Stile halt einfach sich verändern. Und die Shouter haben halt einen ganz eigenen Vibe und so weiter. Und dann geht halt zwischendurch irgendwie ein Mikro kaputt oder ein Kabelbruch oder so. Und das ist alles halt einfach da drin. Und der Sound an sich ist halt auch geil. Und das ist wirklich so ein also es ist ein Gesamtwerk, finde ich, was wirklich einfach fett ist, vor allen Dingen für eine Metalcore-Show, wo Vocals gerne auch mal schlecht sind oder so, und das ist bei dem wirklich nicht der Fall, sondern das ist sehr, sehr gut gemacht. Dann habe ich natürlich was von Fries mit dabei.
Natürlich.
Muss. Die haben zwei super geile Live-Alben rausgebracht. Da würde ich jetzt aus der Live at the House of Blues den Song The Earth Will Shake, das ist der letzte Song, einer meiner Lieblingssongs von denen. Und der dritte Song ist von Alexis on Fire. Happiness by the Kilowatt ist auch eine schöne Erinnerung an den Rock am Ring Auftritt von vor, weiß ich nicht, war das 2019 oder so, als die da waren. Ewig lange Version, aber ist so wirklich intensiv und ohnehin ja auch ein toller Track und ist auch der letzte Song bei dem Set. Und so letzte Songs haben ja live immer noch so eine gewisse eigene Aura, finde ich. Also da geht ja wirklich, da spitzt sich nochmal alles zu, da haben alle Leute Bock. Und das merkt man bei dem Song halt auch wirklich. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich es jetzt nicht vertausche, dass es davon sogar Live-Videoaufnahmen gibt auf YouTube. Es gibt auf jeden Fall gibt's ein Video von dem Song auch. Also wer den gut findet, ist definitiv auch mal bei YouTube reingucken. Mhm. Ist schon sehr eindrucksvoll. Auch diese Bandchemie mit den Zuschauern zusammen. Das ist wirklich ein Erlebnis, muss man sagen.
Ja, es gibt eine sehr coole Live-Session von denen in House of Strobo, heißt das, glaube ich.
Genau,
das
ja.
Ist ein YouTube-Channel auf von so einem Venue, von so einem Typen, der sehr viel für die kanadische Rock- und Metal-Szene gemacht hat, wo auch Billy Talent und Power Trip schon gespielt haben. Und super krass. Das ist auch einer meiner liebsten Live-Sessions-Videos auf YouTube, diese House of Strobo-Dinger. Und die sind von Alexis on Fire auch nochmal besonders gut. Young Cardinals ist ja einer meiner Lieblingssongs von denen. Und der ballert halt so dermaßen in dieser Live-Session. Also unglaubliche Liveband und ja, natürlich Mikes Empfehlungen für Spotify. Hast du noch eine? Ich will dich nicht unterbrechen. Sorry.
Nö, ich glaube, ich hatte jetzt auch drei.
Ja. Das war's, das war dein. Okay. Ich habe mir zum einen, so für mich ist das so die Mutter aller modernen Live-Mitschnitte oder Live-DVDs. Von Killswitch Engage gab es damals die Live-DVD Set This World Ablaze. Damals, das glaube, das war kurz nach The End of Heartache Album, kam die raus. Und die haben halt, so halt klar mit Howard damals noch und haben halt dann auch die Songs von dem Self-Title gespielt. Oder nee, Alive Just Breathing, so nicht dem Self-Title, Alive Just Breathing und natürlich End of Heartache. Da gibt's super krass Versionen von When Darkness Falls. Das ist auch der Song, den ich reinpacken werde. Okay. Weil einfach auch diese abwechselnde Stimme der vom Howard, der eine sehr bluesige und Stimme hat und sehr, sehr coole Vocals und dann aber auch diese wirklich aalglatte Gesangsstimme von Adam Dukiewicz, die ja ist wie Butter, dieser Typ, wenn er singt. Und keine Ahnung, When Darkness Falls, einfach mein absoluter Lieblingssong von diesem Live-Album und den packe ich mit rein. Dann eher trauriger Anlass, Suicide Silence, The Ending is the Beginning, die Memorial-Show für den verstorbenen Mitch Lacker. So ein Happening, finde ich, was auch weltweit auch Wellen geschlagen hat, weil die dort quasi kurz nach dem Tod von Mitch Lacker halt ein Benefizkonzert gespielt haben für die Tochter von Mitch Lacker, damit sie quasi ihren College-Fonds finanzieren kann oder damit sie aufs College gehen kann später. Und da haben die quasi alle Einnahmen darüber dann in diesen Fonds gespendet. Und der Clou an der ganzen Sache, war, die haben halt von ihrem allerersten EP bis zu dem damaligen aktuellen Album You Only Live Once? Ich weiß gar nicht wieder genau, wie das Album hieß. Haben die halt alle Songs gespielt mit Gastsängern. Und da waren halt unter anderem auch, das ist sehr, sehr bekanntes Video auf YouTube oder sehr, sehr bekanntes Song, Unanswered mit Phil Boseman dabei oder You Only Live Once mit Randy Blythe von Lamb of God oder auch zusammen mit Robert Flynn von Machine Head. Und eins der beeindruckendsten Vocal Performances, die ich jemals gehört habe bei meinem Leben und nach der ich ewig strebe, das auch irgendwann so zu können, wie er es konnte. Destruction of a Statue mit John Davey von The Job for a Cowboy. Das ist ein Biest, dieser Mensch. Ich habe Angst vor dieser Stimme.
Damals schon, so als ich da die ersten Sachen irgendwie bei MySpace noch gehört habe, dachte ich mir auch so, eieiei.
Und der ist mit den Jahren noch besser geworden und wirklich, das ist, da gibt's eine Stelle in dem Song, das muss man auf Video sehen eigentlich, weil er einfach aus voller Kehle, mit voll geöffnetem Mund einen so tiefen Ton erzeugt. Wahnsinn. keine Ahnung. Also Destruction of a Statue mit John Davy von Job for a Cowboy. Und mein letzter, da war ich nämlich sogar dabei, als das aufgenommen worden ist, deswegen habe ich den gewählt.
Ach, geil.
Monuments, Gentband aus, ich glaube, die waren aus UK, oder sind aus UK, genau, hatten einige Besetzungswechsel über die Jahre. Damals waren sie mit dem Chris Barreto als Sänger unterwegs, der auch bekannt war für seine ersten Einsätze bei Periphery noch. Und die haben auf dem Euroblast 2013 gespielt und das haben die mit aufgenommen. Drei Songs war auf deren Special Edition von dem Album A New Menil, ja, keine Ahnung, ich kann den Namen schon nicht aussprechen. Auf jeden Fall haben die drei Songs aufgenommen bei diesem Euroblast Festival. Der eine ist Regenerate und ziemliche Rampensau, der Typ. Hat ihn vielleicht auch nachher aus der Band gekickt, weil er halt so eine Rampensau ist. Hm. Aber er hatte die, weil ich dabei war und ich weiß, wie das halt ausgesehen hat, er hat halt die Crowd im Griff gehabt. Und er sagt halt vor Beginn des Songs, alle runter auf den Boden. Also die gesamte Essigfabrik war wirklich auf dem Boden, hat gehockt. Krass. Du hast so quasi von Wand zu Wand gucken können, also von Bühne zur Toilette, weil man das ja bei der so gut kann. Und auf sein Zeichen sind halt alle aufgesprungen. Und das ist halt, da kriege ich heute noch Gänsehaut von, weil ich weiß, wie geil das war. Und man hört auch diese ganze Kraft und dieses ganze, boah, das hört man einfach auf der Live-Aufnahme mit. Also es ist ein super geiler Song, Monuments Regenerate Live. At Euroblast 2013.
Geil. Darf ich noch einen kurzen Schön. Bonus reinschmeißen?
Ja, das, natürlich.
Mir fällt nämlich gerade auf, dass am Dienstag, beziehungsweise wir nehmen es ja heute wieder am Freitag auf, und jetzt am 18. jährt sich der 4. Todestag von Chris Cornell. Und finde, da darf man vielleicht auch noch mal dem zu Ehren, dem lieben Chris Cornell, noch mal einen reinwerfen. Like a Stone würde ich gerne noch.
Live-Version von Chris Cornell oder
genau. So,
genau.
Ja, genau.
Jo, kommt auf jeden Fall noch mit rein. Und wie immer findet ihr die Spotify-Playlist bei Spotify unter dem morecore.de-Account, wo ihr auch diese Hot and Heavy-Playlist vom Anfang, die wir bereits erwähnt haben, findet. Schaut doch mal rein, coole Sachen. Mike hat auch schon ein paar Künstler-Playlists mit dazu gepackt und wir machen da auch immer mehr Genre-Playlists mit rein und schaut mal durch. Ist auf jeden Fall eine coole Sammlung, die wir da gefunden haben. Jungs, das war schön. Das war ein schönes Schwelgen in Erinnerung. Vielleicht nicht so alte Mann-mäßig wie sonst uns bei den
Freunden. Nee, wir haben es diesmal für alle gemacht. Fürs
Wolfsruhe. Ja, diesmal war es für alle.
Vielleicht for the people.
For the people, vor allem for the Cologne people wahrscheinlich. Und heutiges Schlusswort geht an meinen Lieblingskölner, den lieben Thilo. Bitteschön.
Ja, das darf Jonas jetzt nicht hören. das Schlusswort soll dieses Mal ein etwas ungewöhnlicher Shoutout sein, denn wir wissen ja alle nicht so genau, wo wir landen, wenn wir mal nicht mehr sind, aber ich gehe mal davon aus, also was wäre es für ein Ort, wenn man da nicht unseren Podcast hören könnte?
Natürlich, natürlich.
Ich fange aber vorne an. Ich habe mich diese Woche vor allem irgendwie dabei erwischt, dass ich jetzt, wo wir uns pandemisch eigentlich auf einem sehr guten Weg befinden, ich abgefuckter denn je bin. was irgendwie total bescheuert ist. Und ich bin auch noch nicht ganz dahinter gekommen, woran es liegt. Auf jeden Fall war ich so unzufrieden und nur noch genervt irgendwie von allem. Und und dann ist irgendwie so just auf dem Höhepunkt meiner Abgefucktheit ist mir bewusst geworden, dass sich dieses Wochenende der sehr plötzliche Todesfall eines guten Freundes im letzten Jahr halt, also dementsprechend zum ersten Mal jährt, der mit 28 leider sehr früh und sehr plötzlich gehen musste. Da hatte ich einfach so einen krassen Moment, wo ich mir dachte, was bist du eigentlich für ein blödes, undankbares Arschloch? So scheiß privilegiert, wie ich eh schon bin durch die ganze Situation. Und jetzt, wo es eigentlich voll Fahrt aufnimmt, mich nur noch aufzuregen über alles, anstatt einfach mal irgendwie wertzuschätzen, was man alles hat und wofür man dankbar sein kann. Und ich glaube, dass das gerade die Situation bei ganz vielen Leuten ist. Und deswegen möchte ich das irgendwie zum Anlass nehmen, einfach zu ja, zu sagen, lass uns mal zwischendurch, gerade wenn wir echt genervt sind von dem ganzen Kack, lass vielleicht alle mal irgendwie ein paar Sachen aufschreiben, die eigentlich die ganze Zeit total cool laufen und die wir haben und warum wir dafür eigentlich verdammt dankbar sein sollten. Und für mich war das natürlich in einem traurigen Kontext ein total schöner und wertvoller Moment. Und ja, ich gehe davon aus, dass du uns zuhörst und dir den Scheiß anhörst. Und vielen Dank dafür, dass ja, dass mich dieser Todestag einmal wieder komplett resettet und in die Spur gebracht hat. Und du fehlst dir, Brudi. Und ja, insofern einen schönen Abend allen, die sich diese Folge anhören.
Passt auf euch auf da draußen. Macht keinen Scheiß. Und wir hören uns zur nächsten Folge mit Kerngeschäft. Auf Wiedersehen.
Bis dann. Tschüssi.